Würfel bereit? Karten gemischt? Dann willkommen bei Brettgespräche, dem Brettspiel-Podcast mit Basti und Phil.
Hallo, hallo, hallo. Ja, ich bin's und nicht Phil, weil Phil leider ausfällt. Aber ich habe mir natürlich Verstärkung geholt und bin nicht ganz alleine hier. Zum Glück. Ich glaube, sonst hätte ich nicht so viel Gesprächsstoff. Deswegen, ja, da möchte ich euch beiden begrüßen. Einmal der Olli.
Hallo. Moin, moin.
Und einmal der Nico.
Hallo, guten Morgen. Ich, glaube ich, hast du gesagt, heißt du ja.
Ich?
Oder heißt du?
Ich heiße du. Okay. Ja, ich bin auch nervös. Ich bin jetzt ganz ohne Co-Host hier. Hallo. Ich muss ja jetzt hier andere Leute holen. Und dann auch gleich zwei Gäste und dann auch noch solche Karäter hier. Ja, Olli ist ja von der BGT und Nico ist von den Brettagogen. Schön, dass ihr da seid. Heute nehmen wir aber trotzdem eine Gespielt-Folge auf. Es ist jetzt keine große Interview- oder Fragerunde. Aber wir wollen natürlich, jetzt wenn wir schon mal Nico hier haben und Olli, ihr hattet ja beide auch was zu den Nominierten für das Spiel des Jahres gesagt. Und Nico ist ja sogar einer der für manche Täter, der die Spiele mit verzapft hat. Und dementsprechend dachte ich, frage ich euch mal, weil es kam ja schon einiges an Kritik so von manchen Seiten, wie das aus eurer Sicht ist. Da würde ich jetzt natürlich als erstes Nico gerne mal fragen, wie du das gesehen hast.
Also prinzipiell halt wie jedes Jahr. Es ist natürlich so, dass du nie immer alle glücklich machst. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und Diskussionen wie, warum ist Spiel XY nicht auf der Liste gelandet oder nur auf der Longlist nicht nominiert. Das sind ja genau Diskussionen, die führen wir auch das ganze Wochenende. Also es ist ja, das ist jetzt glaube ich kein Geheimnis, bis auf die Schlussabstimmung, wo wir uns dann einigen wollen, das ist jetzt quasi unser Jahrgang, den wir so empfehlen wollen, ist eigentlich keine Abstimmung an diesem Wochenende einstimmig. Also da wird genauso rumdiskutiert wie draußen auch. Dementsprechend kann ich das vollkommen nachvollziehen. Unschön wird es halt einfach immer, wenn es unbegründete Kritik ist. So habe ich es dann zumindest teilweise empfunden. Vielleicht auch gar nicht böswillig, weil halt einfach Einblicke nicht da sind vielleicht oder auch nicht, dass man sich nicht bemüht, sich die irgendwie zu holen. Weil ich glaube, an sich sind wir schon relativ transparent geworden eigentlich mittlerweile, wie wir so arbeiten. Und dann sind es halt so ein paar verschiedene Stichpunkte. Was weiß ich kann ja mal irgendwie einen rausgreifen, der mir jetzt, ich habe mir so zwei, drei aufgeschrieben. Es wird dann zum Beispiel auch behauptet, kleine Verlage wären irgendwie eingeschüchtert vor uns oder so oder hätten dann Angst, irgendwie uns zu kritisieren, weil dann würden sie ja keine Rolle spielen können oder so. Ich habe mir jetzt extra nochmal so eine kleine Anekdote rausgeschrieben und zwar, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber seit letztem Jahr kann man mit der Empfehlungsliste den Pöppel auch vorne auf die Schachtel machen. Das ging ja früher nur hinten. Das durfte man also nur nominiert und Gewinner durften quasi vorne drauf sein. Und ich habe dann auf einer Veranstaltung hier in der Region, weil wir witzigerweise aus der gleichen Gegend kommen, von Nerdlab, den Marvin Hegen, genau. Entschuldigung, Marvin. Habe ich einen Marvin getroffen und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und da war halt eben dann gerade das Spiel frisch auf der Empfehlungsliste und da habe ich halt gefragt, na und wie ging es euch jetzt als Verlag? Habt ihr da irgendwas von gespielt? Und dann hat er halt natürlich gemeint, ja, schon große Ehre und so weiter. Aber für sie als Verlag, der sehr klein ist und mit einem kleinen Spiel, war das ja damals eben auch von der Schachtelgröße her, haben wir eigentlich nicht so viel davon, dass der Pöppel da nur hinten drauf sein soll. Und ich gesagt, Marvin, guter Kritikpunkt, können wir mal drüber diskutieren. Haben wir dann halt eben auch gemacht, zum Beispiel in den Mitgliederversammlungen und haben dann uns mehrheitlich dafür entschieden, dass es jetzt ein anderes Modell gibt, wo man das auch vorne drauf machen darf, damit halt eben kleine Verlage zum Beispiel auch die Chance haben, dann wirklich damit Werbung für sich zu machen, was wir im Prinzip auch wollen, damit Leute das gute Spiel kennenlernen. Und finde ich jetzt ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass man als auch kleiner Verlag durchaus Kritik äußern darf. Weil sonst wissen wir ja vielleicht auch nicht, was falsch läuft. Also da ist hoffentlich bitte keiner in Zukunft mehr irgendwie eingeschüchtert oder so. Ich will da wirklich auch den Verlagen, wenn es der Fall sein sollte, die Angst nehmen. Das ist in keinster Weise so, dass man sich mit solchen Sachen da irgendwelche Chancen nimmt oder so. Also das einfach fand ich zum Beispiel war ein total komischer Vorwurf.
Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt auch nicht so ganz. Also das war jetzt auch ja nicht meine Kritik. Ich hatte ja nur eine Kritik gehabt.
Aber ich habe jetzt irgendwas aus dem Internet. Mir ist ja sehr viel da über den Bildschirm gehuscht in der Zeit.
Ich hatte schon gesehen, ich hatte schon einiges da mitgelesen. Das war ja hauptsächlich da auf Instagram, wo das dann da komplett hochgepusht wurde. Das hatte ich dann auch mir durchgelesen, die ellenlangen Kommentare, wo Olli ja dann auch irgendwann mitgemischt hatte. Ich hatte ja gar nichts dazu geschrieben, ich hatte es nur gelesen. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass du da zu allem auch was gesagt hattest und dann auch immer versucht hast, es zu erklären, soweit es erklärbar war. Ne? Manche Sachen waren ja auch einfach nur aus irgendwo hergezogen und dann rausgehauen. Ja, Olli, wie hast du das denn erlebt? Wann ist dir der Kragen geplatzt?
Ja, ich meine, also diese Diskussion darüber, warum ist jetzt welches Spiel nicht da drauf oder so, ich glaube, das ist ja durchaus auch was, was ihr gut findet, Nico. Das ist ja auch irgendwie das Schöne daran, dass man sagt, oh, ich hätte aber gerne das gehabt und ich finde das toller. Und du hast ja schon gesagt, das macht ihr auch.
Ja, da habe ich aber auch gar keinen... wahrscheinlich auch so, dass ich lieber das.
Genau.
Habe. Ja, klar.
Genau. Und das finde ich auch, irgendwie schön und das gehört irgendwie so dazu. Aber dieses Jahr fand ich, war es schon sehr gehäuft, ganz, ganz seltsame Sachen. Ich meine, wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht bei der Boardgame Theory und uns dazu geäußert. Und klar waren vielleicht manche Aussagen vom Harald dann, ja, hätte er vielleicht ein bisschen besser ausführen können oder so. Aber dass sich da so drauf gestürzt wurde, also gerade so das mit diesem, es haben nicht alle Spiele gespielt und manche sogar nur einmal. Und was daraus gemacht wurde, also das fand ich fürchterlich einfach. Das war kaum zu ertragen, fand ich. Das war so ein Punkt, der mich total genervt hat, weil es dann direkt ja, wurden dann ja Sachen verglichen. Auch das, da haben wir schon drüber geredet, Nico, dass du ja auch schon durchaus mal ein bisschen an die Influencer verteilt hast. So, ja, die spielen dann spielen nur einmal und rezensieren das. Die Aussage fand ich ja auch nicht gut, aber da hat das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Das eine ist eine Vorauswahl aus 450 oder mehr Spielen. Und das andere ist eine Rezension. Und wie ich dann sagen kann, ja, das ist jetzt aber Doppelmoral, fand ich halt total an den Haaren herbeigezogen irgendwie.
Es ist ja schon so, dass wir halt in dem Fall einfach nichts nach außen senden. So, das ist für mich schon der entscheidende Unterschied, ja. Ob ich ein Spiel einmal spiele und dann gebe ich meiner Hörerschaft, meiner Zuseherschaft, wie auch immer, da eine Meinung dazu. Oder ich erwähne es halt einfach gar nicht und packe es halt in dem Stapel nach unten. Also das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden. Genau. Und auch, also jetzt mal Hand aufs Herz, es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt Spiele, die, was weiß ich, wie Bossfighters, Tea Garden, was euch halt so einfällt, ne, so Spiele, die halt von euch jetzt jeder auf dem Schirm hat, das soll jetzt nicht so von oben herab klingen, aber so die Spiele, an die alle denken, wenn sie an Spiel des Jahres denken, die haben wir zum Großteil alle, meistens wahrscheinlich sogar auch mehrfach gespielt. Es geht da wirklich um so Spiele, wenn wir die auf die Liste packen würden, dann würde uns die Szene auslachen, weil sie sagen, was ist das denn für ein Spiel, was ihr da auf die Liste gepackt habt? Weil es halt einfach schon x-mal in anderen Variationen da war oder weil es halt einfach wirklich... Es ist halt einfach klar, es wird nicht zu den Top 15 des Jahrgangs gehören. Also da kennt doch jeder von euch auch Spiele, die spielt man und sagt mal, ja gut, ist nett, aber ne, das muss ich jetzt nicht noch in 5 verschiedenen Runden ausspielen. Und davon gibt's halt bei 470 Spielen ehrlich gesagt auch so an die 100 mindestens, die solche Spiele sind. Ich habe ja auch in einem anderen Podcast schon genannt, zum Beispiel Grab the Mic. Das ist ein nettes Partyspiel für Silvester, aber du nimmst im Prinzip ein Plastikmikrofon in die Hand und die anderen müssen erraten, welches Lied du gerade singst. Ja, ich denke, wir sind uns einig. Ich will jetzt auch nicht gegen dieses Spiel schießen an sich, aber für das, was wir suchen, sind wir uns ja hoffentlich einig, das wird nicht Spiel des Jahres werden, weil dann machen wir uns lächerlich. So. Und solche
stand bei mir
Spiele,
ganz hoch im Kurs.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Aber solche ja, ich Spiele... Weiß. Die werden halt jetzt nicht alle 14 noch 10-mal ausprobieren. Also sorry, den Vorwurf finde ich auch einfach lächerlich. Ja. Ich muss das jetzt mal so deutlich sagen. Die würden manche Leute mit dem Arsch nicht angucken. Und ich nehme dann halt auch wirklich raus zu sagen, nach 1-2 Runden, also bei mir hat eigentlich jedes Spiel immer 2 Chancen, wenn ich es denn spiele. Das lege ich jetzt zur Seite, weil es gibt einfach noch so und so viele andere gute Spiele, denen ich irgendwie auch das Recht einräumen wollen würde. Zum Beispiel halt auch kleine Verlage, ne? Weil ja dann auch immer gesagt wird, ja, nur die Großen werden da angeguckt. Genau durch sowas mache ich mir Zeit, halt auch kleine Kandidaten irgendwie anzugucken. Also deswegen, das war so eine Kritik, die habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Wir schaffen es auf jeden Fall, dass wir über alle 14 Leute verteilt den ganzen Jahrgang quasi sichten. Und dann vertraue ich da meinen Kolleginnen und Kollegen, die das ja auch nicht erst seit gestern machen, dass die bei solchen Spielen dann schon erkennen, ja, ich glaube, das wird jetzt nichts für uns sein und dann muss ich das halt nicht unbedingt auch noch ausprobieren.
Ja, eines der Kritiken war ja auch, dass ihr nicht zu jedem Spiel sagt, warum es nicht drauf gelandet ist, obwohl ich mir dann dachte, bei 450 Spielen, wer liest das?
Ja, erstens das und es wäre auch eine Vollzeitstelle. Also wann soll ich denn das jetzt noch machen?
Genau, aber das war ja auch eine der Kritiken, obwohl die habe ich auch nicht nachvollziehen können, weil das, klar, wüsste man gerne bei seinen Spielen, das ist aber wieder genau dasselbe, ne, wie du eben schon gesagt hast, bei seinen Spielen, die man gerne auf der Liste gehabt hätte, wüsste man gerne, warum sind sie nicht drauf gelandet, aber das ist halt, und jeder mag ja ein anderes Spiel auf der Liste sehen, das kommt ja dann auch immer noch dazu, das ist halt einfach so.
Ja, das mit diesen Kriterien, das haben ja auch viele gefordert. So, warum habt ihr denn keine feste Liste an Kriterien? Und da kann jeder, am besten schreibt ihr noch eine Note unter jedes Spiel. Wo ich so denke, ja, das ist ja halt jetzt eben nicht Stiftung Warentest. Es geht ums Spiel des Jahres. Also, ja.
Genau, das habt ihr bei euch in der Folge auch schon gesagt. Es ist halt tatsächlich immer eine Einzelfallentscheidung. Also es gibt ja diese paar wirklich harten Kriterien, die hat Harald ja damals auch genannt. Also halt, du musst irgendwie deutschen Vertrieb haben, bla bla bla, tralala, neues Spiel, keine Erweiterung, kennt ihr alles. Aber danach ist es halt immer eine Einzelfallentscheidung. Es kann halt sein, dass ein Spiel irgendeine Anleitung hat, wo man sagt, naja, also da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, dass es funktioniert. Aber im Kennerbereich traue ich es den Leuten dann vielleicht halt doch zu und dann ist das Spiel einfach vom ganzen Erlebnis her so eine Bombe, dass man sagt, da kann ich dann vielleicht mal ein Auge zudrücken. Auf der anderen Seite gibt es halt vielleicht irgendwo ein mittelmäßiges Spiel, wo dann die Anleitung auch nicht so toll ist. Da muss ich halt dann sagen, ja, sorry, das klappt halt dann einfach nicht. Und so ist es halt immer eine Mischung. Also es geht, als allererstes hat Harald ja auch gesagt, geht es immer um den Spielspaß. So, wenn das Spiel keinen Spaß macht, dann ist der ganze Rest eigentlich auch erstmal egal. Aber trotzdem ist es halt immer eine Güterabwägung und die macht halt jeder von uns 14 für sich selber. Also in diesem speziellen Fall, bei dem Spiel, ne, meine Schüler würden jetzt 6-7 sagen bei der Handbewegung, die ich gerade mache. Es ist halt einfach bei jedem Spiel wirklich eine Einzelfallentscheidung und dann wird da mehrheitlich abgestimmt und dann, wie das halt in der Demokratie so ist, gibt es halt irgendwelche Mehrheiten.
Ja, ja, ist ja auch richtig. Grunde genommen. Aber klar, manche Sachen habe ich auch nicht da. Aber dann wäre das vielleicht jetzt eine Erklärung. Vielleicht hatte Bossfighters einfach eine zu komplexe Anleitung oder nicht ausgewogen.
Bossfighters habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich habe eure Folge natürlich auch gehört. Ja, ich kann genau, jetzt halt nur meine Meinung sagen. Ne? Das gilt ja, heute ja, generell ja, immer. Du hast ja auch richtigerweise, das danke ich dir übrigens auch sehr für, du hast gesagt, ich bin vom Prädagoge und nicht die Jury oder so. Das nervt nämlich ehrlich gesagt ein bisschen, dass man da immer in Sippenhaft genommen wird. Wir sind alle individuelle Kritikerinnen und Kritiker. Und ich bin heute quasi auch als Mitglied da, aber eigentlich als Prädagoge. Und als der kann ich dir auf jeden Fall meine Meinung sagen, warum ich eigentlich ganz zufrieden bin mit der Einordnung beim Kenner, wobei ich halt schon auch sehen kann, es wäre vielleicht auch ein sehr gehobenes Familienspiel. Und du hast ja auch den Vergleich gemacht zu Sky Team.
Nee, Bombasters.
Natürlich Bombasters, natürlich, sorry. Ich wusste nur irgendwas Kooperatives, was gewonnen hat, da war ich ja, jetzt erst bei Sky Team. Genau, aber bei Bombasters. Also für mich ist der Unterschied bei Bombasters, das war auch hart an der Grenze für mich, aber da hast du neben dem Tutorial, was du ja auch erwähnt hast, hast du den Vorteil, du hast quasi eine Spielmechanik, die halt immer ein bisschen abgewandelt wird. Also du musst quasi einmal ein Spielkonzept, wie funktioniert Bombasters, verstehen und dann ändern sich immer so Kleinigkeiten. Bei Bossfighters QR musst du tatsächlich mehrere Spielmechaniken oder halt Typen irgendwie können. Du musst so ein bisschen wissen, was ist denn Deckbuilding? Du musst so ein bisschen wissen, was sind verschiedene Kampfarten? Warum geht jetzt mein Verstärkungsangriff auf einmal nicht? Ach so, es hat noch gar keiner irgendeinen anderen Angriff gespielt. Ups, die Karte ist leider verschwendet. Also es gibt ganz viele verschiedene Spielkonzepte, auch dass du dich eigentlich nicht absprechen darfst und vor der Runde schon festlegen musst. Dafür brauchst du schon eine gewisse Weitsicht, eine strategische. Du musst vor der Runde festlegen, wer soll eigentlich anfangen und mit welchem Angriff machen wir das am besten und so weiter. Also das hat schon ein bisschen mehr, was du quasi lernen musst als Bombasters. Und ich glaube, wir unterschätzen das in der Bubble auch immer gerne, auch bei den ganzen anderen Kennerspieldiskussionen, die es da so gab. Das Spielen ist wirklich so eine Art Kulturtechnik ist, nenne ich das immer. Das ist wie Lesen oder Schreiben, das musst du lernen. Und Bildsprache ist wie ein Vokabular. Das haben wir alle drauf. Ne? Wir machen so ein Spiel auf und dann verstehen wir Dinge, weil wir das halt schon seit 5, 6, 10 irgendwas Jahren machen. Jetzt richtet sich Spiel des Jahres ja aber an Leute, die das halt nicht so krass machen wie wir. Und die haben vielleicht schon so ein bisschen, ich nehme jetzt wieder das Sprachbeispiel, so ein bisschen Englisch gelernt, dass die im Urlaub durchkommen, aber die sprechen es halt noch nicht so fließend wie wir. Und die sind halt dann vielleicht wirklich von solchen Sachen tatsächlich überfordert. Und dann hilft es mir nicht, wenn auf Boardgame Geek, wo ganz viele Nerds abstimmen, sagen, ja, das ist eine 2,0 oder so, soll ich jetzt am Spieletisch der Person, die vor mir sitzt, sagen, sag mal, bist du blöd, auf Boardgame Geek ist das aber nur eine 2,0, jetzt stell dich mal nicht so an. Also ich mache halt einfach mit diesen Spielen den Praxistest und dann merke ich halt einfach irgendwann, also da haben viele Leute schon irgendwie so ein bisschen dran zu knabbern. So leicht flutscht das jetzt halt nicht, wenn man nicht dieses Vorwissen schon hat, was wir haben. Und sowas spielt halt dann tatsächlich auch eine Rolle bei der Bewertung, weil ich möchte halt Leute nicht frusten. Ich will ja, dass Leute mehr spielen und dann ist halt ein Spiel vielleicht eher beim Kenner ganz gut aufgehoben. Letzter Punkt vielleicht noch bei Bossfighters, fand ich auch eher jetzt für den Kennerbereich. Du kannst zum Beispiel keinen Level überspringen. Bei Bombusters konnte ich irgendwann sagen, ey, ich möchte jetzt einfach mal die 45 ausprobieren und dann hast du die halt gemacht. Bei Bossfighters, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, also selbst wir jetzt in meiner Gruppe hier, die wirklich viel spielen, sind zum Beispiel relativ lange an dem Drachen gehangen, der dann da immer abhebt und wieder und so. Und dann kenne ich Leute und ich bin mir sicher, da gäbe es viele da draußen, die das 5-mal probieren und dann geht's nicht. Ja, und dann ist halt das Spiel tot, weil die werden dann einfach nicht zu Boss 6, 7, 8, 9 irgendwas kommen. Da brauchst du dann schon eher einen Kenner gehen, wo du sagst, ich will's jetzt aber trotzdem schaffen. Und das sind dann halt so Nuancen. Wie gesagt, das wird dann auch an dem Wochenende ausdiskutiert, dass wir halt gesagt haben, auch wenn es super bei Teenies ankommt und so und Kinder da von Leuten, die schon viel spielen, mitspielen können, weil sie halt schon gut, ne, gebildet sind, was das angeht, dass das in den Gruppen super funktioniert und richtig sexy ist quasi. Das Spiel macht halt einfach total an, das will man sofort spielen. Das habe ich auch alles gesehen. Aber ich war dann im Endeffekt eher bei der Einschätzung, es ist, glaube ich, halt leichten Kennerbereich doch dann besser aufgehoben, aus entsprechenden Gründen. Und eine Mehrheit hat das anscheinend auch so gesehen.
Ja, ja, wie gesagt, ich hätte ja auch, ne, da muss ich ja sogar zustimmen, ich hätte es auch dann da eher hingeschoben, aber ich hätte halt Bombusters auch da hingeschoben. Für mich war ja nicht die Kritik, warum das, ne, also, sondern nur, warum ist das und das. Aber das hast du jetzt ja gut erläutert, das wollte ich gerne mal wissen. Und ich glaube, das hätte interessiert auch andere da draußen. Aus dem Grund. Ja, nee, danke für die Erklärung.
Ja, gerne, kein Problem. Und wie gesagt, also meiner Meinung nach, ich betone es nochmal, aber meiner Meinung nach ist natürlich auch Bombusters schon so ein Grenzgänger gewesen, ja, der halt aber die entsprechenden Stellen ein bisschen einsteigerfreundlicher noch gemacht hat sogar.
Ja, ich wollte mich ja dann einfach mal, ich habe ja auch sehr häufig mit dem Christoph gespielt und so, und der hat mich auch immer gesagt, du musst das nicht aus deiner Sicht sehen. Und immer, wenn ich gesagt habe, meine Kinder können das auch spielen, das sind aber Spielerkinder, hat er mir ja oft. Und so, dann wollte ich es einmal aus eurer Sicht sehen und dann... war es doch wieder nicht so, wie ich es mir gedacht
habe. Ganz kurz noch, Olli, du darfst sofort, das fällt mir nämlich gerade noch ein, ich habe ja dann auch Videos gesehen, also da kommst du doch irgendwie verarscht vor, ganz ehrlich. Du machst wirklich das ganze Jahr über den Praxistest, du setzt dich mit Leuten an den Tisch und probierst das aus, du sammelst Spielerfahrungen. Und dann gibt es Leute, die sind sich echt nicht so blöd, die stellen sich dann im Video hin, ich habe das Spiel nicht gespielt.
Was du meinst.
Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber irgendwie, das sieht hier schon mehr so nach Kenner aus. So, wenn man sich die Bilder anguckt und die Karten, ich glaube, das sieht wie ein Kennerspiel aus. Und auch auf BoardGameGeek hat es irgendeine Zahl halt wieder. Das muss doch auf dem Kennerding sein. Da denke ich mir echt, ja, sag mal, was denkst du eigentlich, für was ich das ganze Jahr diese Arbeit mache? Das ist doch genau meine Vereinsarbeit, dass ich das versuche rauszufiltern, um Leuten eine gute Empfehlung zu geben. Und mir nicht, also dann bin ich auch in 10 Stunden durch den Jahrgang durch. Dann kann ich jedes Spiel aus dem Regal ziehen und sagen, oh, Kennerspiel, glaube ich. Ich glaube, ein Kinderspiel. Vielleicht Familienspiel. Oder ich mache es einfach, schön, wie Lehrer ja auch ihre Noten aus. Allerdings, ich könnte es einfach auswürfeln. Dann würfel ich vielleicht einfach. Also, sorry, so ein Vorwurf kann ich da noch einfach nicht ernst nehmen.
Ach, den gab es auch.
Da bin ich auch vom Glauben abgefallen bei dem Video. Also das war, weiß ich nicht, das war einfach nur dreist auch, ja. Und ich finde, genau das ist ja der Unterschied, dass ihr hingeht und spielt das eben mit Nichtspielern. Und da ist auch mit Vielspielerkindern, das könnten ja auch, wenn, sobald einer da mitspielt, der es gut kann, dann kriegst du das ja hier gewuppt, weil es ja auch ein kooperatives Spiel ist. Aber den musst du halt mal haben. Und wenn da Familie draufsteht, dann gehst du eigentlich davon aus, dass alle das nicht können müssen und, oder, ja. Also da vertraue ich, also ich bin natürlich auch mal anderer Meinung oder sowas, aber im Endeffekt, da würde ich mich halt nie drüber aufregen, weil ich halt auch gar keinen Bock habe, das so oft in irgendeiner Vielspielerrunde zu spielen, um das nachher richtig einschätzen zu können. Ja,
ja, aber also nochmal trotzdem, wir sind für Kritik immer offen, wenn sie halt Sinn ergibt und nicht einfach nur blödes Rumranten ist. Da, also es wird ja immer gesagt, die Brettspielbubble ist so toll und so weiter. Ich finde seit 1-2 Jahren, jetzt vielleicht auch so ein Hot-Take, aber man merkt einfach so langsam, dass halt auch hier natürlich, wie das halt so ist bei einer statistischen Verteilung, auch langsam Mechanismen in der Bubble unterwegs sind, wie in anderen Social-Media-Bubblen, wo ich halt einfach tatsächlich keinen Bock drauf habe. Also es ist ja dann manchmal so dieses typische Cherry-Picking und ihr kennt diese ganzen Methoden wahrscheinlich auch. Och, das ist einfach super ätzend. Dann bin ich halt einfach demnächst da vielleicht nicht mehr unterwegs oder so, keine Ahnung. Also auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Jetzt gerade fühle ich mich noch verpflichtet, wenn ich halt einfach faktischen Schwachsinn sehe, dann muss ich den die Banken, dem möchte ich widersprechen. Das mache ich in anderen Situationen online auch, wenn ich irgendwelche, wie gesagt, faktischen Falschbehauptungen sehe. Alles andere ist Meinung und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber der Ton wird da irgendwie manchmal mittlerweile schon echt unangenehm.
Ja, ja. Er nähert sich der digitalen Welt an, also dem digitalen Spiel, sozusagen der Ton. Ja, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen, weil man damit schneller Reichweite generiert mittlerweile durch Shitstorm und Co. Das ist leider so. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Folge. Oder habt ihr noch was zu sagen dazu? Weil ich fand es jetzt eigentlich so, meine Frage ist beantwortet. Ich bin glücklich aus dem Grund. Aber es kommen ja in der Folge, wir stellen ja auch noch ein paar Spiele vor, wo noch ein paar Fragen kommen könnten. Dementsprechend passt das ja ganz gut. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch einfach mal in unsere Gespielt-Folge. Mhm. Und ja, jeder hat zwei Spiele mitgebracht von euch und ich auch. Und ja, dann würde ich sagen, weil Nico eben angefangen hat, dann darf Olli anfangen mit seinem ersten Spiel.
Gut, ja, ich habe ein Spiel, das ist noch nicht auf Deutsch raus, kommt aber hoffentlich bald, und zwar Wrath, oder auf Deutsch wird es dann Groll heißen, im Original bei Chip Theory, im Deutschen kommt es bei Frosted Games, und das Spiel ist von Manny Trembley und der hat es auch illustriert, den wird man vielleicht auch kennen von Sachen wie Dice Throne oder Wonderlands War, da hat er auch die Illustrationen gemacht, und Wrath ist ein ziemlich straightes Area-Control-Spiel, das sich relativ flott spielt, eine ziemlich abgefahrene Neon-Optik und ja, jeder hat eine Fraktion, die Standardregeln sind wirklich super simpel, hast du in 5 Minuten erklärt, es gibt da so ein Würfel, es gibt Aktionswürfel, die werden gedraftet vor jeder Runde, also die Würfel werden gerollt, es gibt 4 oder 5 verschiedene Aktionen, das ist sowas wie Truppen einsetzen, Truppen bewegen. Du kannst so ein Mineral meinen, das du nachher brauchst, um so Spezialtruppen aufs Feld zu bringen und angreifen. Also wirklich in 5 Minuten erklärt. Und die Würze kommt dann, wie so oft bei Chip Theory, durch die Asymmetrie. Jede Fraktion hat ganz spezielle Elite-Truppen dann nochmal und spezielle Fähigkeiten. Da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Und ja, dann ist das ein super schnelles, schönes Haut-drauf-Spiel. Du bist so in einer Stunde durch damit. Das ist ein Siegpunkt-Rennen. Wer als Erster, du hast halt 8 verschiedene Regionen auf diesem Board. Da kommen am Anfang zufällig so Scoring-Marker drauf. Dann kannst du 1 bis 3 Punkte einsammeln, wenn du am Ende einer Runde die so eine Region eben kontrollierst. Dann können deine Elite-Truppen nochmal spezielle Punkte geben und wenn einer als erstes 30 Punkte erreicht hat, ist das Spiel aus und das war's. Das kann schon durchaus mal auch ein kleines Kingmaker-Problem haben oder wenn sich dann so, wenn man sitzt, wir haben es auch mal zu dritt gespielt, ist immer beim Area-Control-Spiel ja oft so, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Aber dadurch, dass es auch so flott geht, sehe ich das gar nicht als problematisch. Habt ihr das schon mal ausprobiert?
Nein, also ich habe das noch nicht ausprobiert. Du, Nico?
Nee, du hast es in der Einleitung ja schon gesagt, das gibt es noch nicht auf Deutsch.
Ja,
das genau. Ist bei der Menge, die ich spielen muss, leider immer der Killer. Naja, aber ich habe natürlich die Ankündigung gesehen und jetzt von der Erklärung, die du mir gegeben hast, ich habe natürlich gleich mal hier ein bisschen bei BoardGameGeek geguckt, der Manny Trembley, und das verwundert mich jetzt gar nicht, ist ja auch der Autor von den ganzen Dice Throne Spielen. Genauso sahen jetzt die Bilder auch so ein bisschen aus. Also ich hatte tatsächlich, als ich es angeschaut habe, bevor ich es wusste, schon gedacht, oh ja, sieht ein bisschen aus so wie Dice Throne vielleicht mit den Charakterkarten auch und so. Passt ja dann ganz gut. Ist es auch wirklich so ein ähnliches Spielgefühl? Also, dass es wirklich so ums Würfelwerfen geht und dann damit irgendwie Zeug auslösen?
Nee, gar nicht. Die Würfel werden quasi, also du hast zum einen, hast du ein Set an Aktionswürfeln, die werden am Anfang geworfen und dann gedraftet. Darüber steuerst du die Aktion und die anderen, diese bunten Würfel, die dann dabei sind, das sind die Elite-Truppen jeder Fraktion, die eigentlich nur ein Lebenspunkte-Tracker sind quasi. Also du würfelst gar keine Würfel bei dem Spiel. Also von daher hat es da nichts mit Dice Throne zu tun. Die Illustration, ja, das ist sehr ähnlich. Auch so die Asymmetrie der Fraktionen. Das geht so in die Richtung, ist aber ein ganz anderes Spiel.
Mir gefällt ja der Neon-Look da.
Ich würde sagen, finde ich auch cool.
Ja, total fancy. Oh, das sagt man nicht mehr, das ist wahrscheinlich oldschool.
Und ist halt eben, aber ich glaube, die haben das jetzt auch ausgelagert. Jetzt ist gerade der 2. Teil schon angekündigt. Der heißt dann, ich glaube, Wrath. Und Chip Theory hat ja eben den Verlag von, ich glaube, das war vorher der Verlag von Manny Trembley, Neon Night Games oder so, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die sind auf jeden Fall jetzt Teil von Chip Theory und dahin wurde Roth jetzt auch ausgelagert, weil das so ein bisschen mehr Leichtgewichte sind. Bei Chip Theory hast du sonst jetzt immer ziemliche Regel- und Komplexitätsmonster, das ist Roth halt gar nicht. Also wirklich, ich erkläre dir das in 5 Minuten, dann brauchst du noch 5 Minuten, um dir die Fähigkeiten deiner Fraktion anzugucken und dann kannst du loslegen.
Klingt witzig, erstmal.
Ja, klingt interessant. Ja, ja, ja. Nee, das würde ich mir auch mal angucken. Ich bin ja sonst, bei Chip Theory habe ich ja so noch gar nichts von gespielt, muss ich sagen.
Das heißt, bei Chip Theory ist dann wahrscheinlich aber auch das ganze Neoprenmattenzeug wieder in der Standardausgabe schon dabei oder ist das irgendwie was
Deluxified? Genau. Nee, das ist alles Standard, die Matten. Das Einzige, was man hier deluxifizieren kann, das sind diese Truppen, die kleinen, die gibt es noch in einer Metallversion. Ich habe die, aber muss ganz ehrlich sagen, die braucht man nicht wirklich. Die waren auch relativ teuer. Ich hätte jetzt so rückblickend, wäre ich glaube ich auch einfach mit den Plastikfiguren, die sehen genau gleich aus. Ist dann einfach halt, klar ist das haptisch ganz schön, wenn die so ein bisschen schwerer sind und aus Metall sind, aber das braucht man nicht. Und so die Standardbilder, die man direkt sieht, wenn man bei Boardgame Geek reingeht, das ist alles das ganz normale Standardmaterial.
Erinnert mich ein wenig so ein bisschen an, also von der Optik her, an Borderlands, also an das digitale
Spiel. Ja, stimmt.
Oder? So von der Aufmachung her? Ja, nee, muss ich mir, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Sonst,
kommt, glaube ich, in Essen auf Deutsch, ne? Haben sie in Dortmund gemeint.
Genau.
Das sieht interessant aus. Ja, hast du noch ein paar Eckdaten dazu?
Ja, Autor und Artist sind der gleiche, eben Manny Trembley, das haben wir schon gesagt, eben bei Chip Theory. Spielt sich in einer Stunde, wie gesagt, 1 bis 4 Spieler. Du hast dann auch, genau, das kann man noch dazu sagen, in der Grundbox sind 5 verschiedene Fraktionen drin, damit man da so ein bisschen Auswahl hat. Und es gibt noch 2 Fraktionen in einer Erweiterung. Dann eben, ich denke mal, dass die bei Frosted auch direkt mitkommt, ist angegeben ab 13. Ehrlicherweise würde ich das schon vielleicht noch ein bisschen drunter sehen. Hier steht auch jetzt bei BGG, aber dann sind wir wieder bei der Diskussion von eben, da steht, die Community sagt so ab 10. Ja. Also mit meinem Sohn habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, weil eben aber die Sachen auch auf Englisch sind, wobei jetzt auch nicht super viel Text da drauf ist. Ja. Irgendwie so ab 12 hätte ich da eigentlich gesagt. Ich hätte schon gesagt, dass das definitiv ist, das irgendwie so im unteren Kennerbereich irgendwo.
Sorry, jetzt habe ich den Anfang nicht mitgekriegt. Was steht drauf? 14?
13 steht drauf.
Ah, oh, okay. Weil oft ist ja
14. Du meintest jetzt wegen dieser Spielzeuggeschichte. Genau.
Ja. Dann zählt es nicht mehr als Spielware und dann muss es gewisse Sachen da nicht mehr erfüllen. Das machen sie ja oft einfach aus Faulheit, weil sie keinen Bock haben, diese Tests zu machen. Aber 13...
Obwohl ich sehe jetzt, das ist komisch, hier ist nämlich ein Bild von der Box und auf der Box steht tatsächlich 14, bei Boardgame Geek steht 13.
Dann ist das wahrscheinlich die echte Zahl und dann haben sie auf die Box die andere gedruckt, damit sie es nicht als Spielzeug laufen lassen. Kann ja sein. Ja, okay, sehr cool. Sieht auch cool aus. Ja, dann Nico, was hast du uns mitgebracht?
Ja, da es ja jetzt gerade nicht um Würfelwerfen geht, dann fange ich jetzt mal mit Panda Royal an. Da geht es nämlich eigentlich nur ums Würfelwerfen. Das ist ja ein Titel, der durchaus auch in der Bubble ganz gut angekommen ist und große, breite Verbreitung gefunden hat. Es geht im Prinzip darum, dass wir über 10 Runden uns immer neue Würfel besorgen am Ende der Runde, um damit jedes Mal besser zu würfeln. Der Gag ist jetzt natürlich, dass die Würfel alle unterschiedlich werten und unterschiedliche Fähigkeiten haben. Wir fangen in der ersten Runde einfach nur mit einem ganz normalen gelben W6 an und der steuert einfach, wer ist denn der Erste sozusagen, wer wird der Panda, wer ist Startspieler. Und dann kriegen wir am Ende der Runde schon aus einer Auswahl einen neuen Würfel, da können wir uns dann Würfel draften. Und so haben wir in der nächsten Runde dann schon 2 Würfel und dann 3 Würfel und so weiter und so fort. Wenn du die Person warst, die am wenigsten Punkte in dieser Runde gemacht hat, kriegst du sogar noch Mitleidswürfel mit dazu. Das ist nochmal so ein Aufholmechanismus. Aber im Prinzip ist das Spiel und es lebt jetzt eben davon, weil es nur 10 Runden sind, dass man mit diesen Würfeln was Tolles anfängt. Da gibt es dann Würfel, die sind einfach nur, nur in Anführungsstrichen im W20 zum Beispiel, haben aber keine besondere Fähigkeit. Aber das ist natürlich die Chance hoch, vielleicht mit einem Würfel viele Punkte zu machen. Es gibt Würfel, die verdoppeln sich, wenn du eine Kombination von denen hast, also mit Glitzer und ohne Glitzer zum Beispiel. Oder es gibt welche, die sind weiß und schwarz bedruckt in den Ziffern. Da kommt es dann drauf an, wie ist denn die Differenz von diesen Zahlen und die Anzahl der Würfel. Da musst du dann schon so ein bisschen Gehirnakrobatik im Kopf veranstalten. Es gibt weiße Würfel, mit denen kannst du den anderen Würfel klauen. Es gibt einen, der wird dann verdoppelt und so weiter und so fort. Das ist alles wirklich tatsächlich ganz witzig und macht natürlich auch Spaß, sich im Prinzip da so eine Würfel-Engine aufzubauen. Also ich spiele das nach wie vor eigentlich immer noch ganz gerne. Es hat halt leider nur so ein paar kleine Macken, weshalb ich es halt auch nur manchmal ganz gerne spiele und jetzt nicht irgendwie dauerbrennermäßig auf dem Tisch habe. Also erstmal beim Erlernen war es tatsächlich noch so, ich muss mich mal kurz erinnern, ich glaube, es war die Regelung mit dem weißen Würfel. Es gab irgend so eine Passage in der Anleitung, weiß ich noch, da haben wir wirklich uns mehrfach am Tisch zusammen drüber beugen müssen, um dann mal auszudiskutieren. Ich glaube, es ging um die weißen Würfel. Darf ich die ich bekommen habe beim Tauschen, selber die Runde schon wieder einsetzen oder erst nächste oder irgendwie so? Ich glaube, es war nicht so ganz formuliert, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Dann ist es steht auf der Packung, es geht bis zu 10. Das habe ich in meiner Schul-AG, ich bin ja Lehrer, da habe ich eine Spiele-AG, immer montags. Da haben wir das tatsächlich mal zu 10 ausprobiert. Ich rufe nochmal kurz in Erinnerung, man würfelt 10-mal in dem Spiel. Das ist auch nichts mit nochmal würfeln oder so, du würfelst 10-mal. Wir haben zu 10 mit den ganzen Abläufen, die in dieser Runde passieren, mit Würfel tauschen und wer ist eigentlich dran und welchen Würfel willst du und so, das musst du auch die ganze Zeit moderieren mit neuen Kindern da, haben wir dann 50 Minuten gebraucht. Finde ich jetzt ein bisschen lang für, ich würfel 10-mal einen Würfel oder würfel mehrere Würfel auf den Tisch. Das hat es dann irgendwie nicht so ganz getragen. Also es ist auch generell meine Erfahrung, ich meine, wenn jetzt da Leute spielen, die viel Erfahrung haben, dann geht das vielleicht auch zu 6 oder so noch relativ fix. Aber dafür, dass es wirklich seinen Spaß entfalten kann, ich würde es höchstens zu 5 spielen tatsächlich, weil dann dauert es so 25 Minuten und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, dann passt das total. Ja, und dann gibt es halt einfach noch so ein paar Effektsachen. Da bin ich nicht so ganz glücklich mit. Zum Beispiel halt, es gibt ja den lila Würfel, ist das glaube ich, da werden die Punkte verdoppelt. Kann man jetzt so machen, wenn man halt einfach noch mehr rechnen will am Schluss. Man könnte auch einfach statt 2 Punkte gleich 4 draufdrucken oder statt 5 eine 10. Dann kann ich mir die Punkte einfach abschreiben. Also ich weiß nicht so ganz genau, warum ich die Rechenarbeit dann am Ende der Runde nochmal machen soll, das auch nochmal zu verdoppeln. Aber gut, der Würfel hat halt wahrscheinlich noch einen Effekt gebraucht oder so. Genau das Gleiche, wenn du mal mit so Sachen anfängst wie Rot. Da kann man jetzt vielleicht auch sagen, naja gut, das ist dann vielleicht menschliche Psychologie, aber das ist die Farbe, habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn Leute mal mit Rot anfangen, dann nehmen die immer wieder Rot. Also die steigen dann nicht auf einmal auf irgendwas anderes um, weil die natürlich mal die Anzahl der roten Würfel, das dann rechnen, ihr Ergebnis. Das sind dann schon so Strategien, die sich halt irgendwie rausentwickeln, wo du sagst, ich mache das dann irgendwie immer gleich. Wenn ich jetzt einmal einen roten Würfel abkriege, dann nehme ich natürlich, wenn es geht, immer den roten oder tausche mir den irgendwie. Ja, also es hat so seine, es ist ein ungeschliffener Diamant vielleicht. Ich sehe vollkommen, warum einem das in einer kleineren Runde total Spaß machen kann, einfach Würfel zu werfen, weil ich mag das auch gerne. Dann hast du da einen richtig bunten Beutel mit verschiedenen Würfeln da drin. Das ist übrigens auch clever noch gemacht, dafür muss ich das Spiel noch loben tatsächlich, dass Würfel in der gleichen Farbe unterschiedliche Formen haben können. Also man könnte sich ja denken, ich kann ertasten, was ich aus dem Beutel ziehe, aber Pustekuchen. Also da haben sie redaktionell tatsächlich gut gearbeitet, dass du das nicht ertasten kannst. Aber wie gesagt, an manchen anderen Stellen finde ich, hätte es noch ein bisschen Arbeit gebraucht vielleicht. Und so ist es halt ein vollkommen okayes Würfelspiel, was man halt aber schon unbedingt haben wollen muss, finde ich, für den Preis, den es dann auch hat. Also jetzt nur einfach, um zu sagen, damit kann ich ab und zu mal ein bisschen würfeln, gäbe es auch andere Kandidaten, die einen Zehner kosten dann. Schon so ein bisschen so ein Gamers Game, finde ich.
Ja, für mich war es raus, es war ein Würfel, also so gesehen. Ich und Glück und Würfel, frag Olli, das ist nicht so meins. Ja, aber die roten Würfel, will man die? Das sind doch die Minuswürfel, also die auch Minus bringen, aber auch Pluspunkte bringen können.
Deswegen, meiner Blauen Erfahrung nach, wollen die Leute davon viele haben, dass wenn sie halt 6 haben, wie gesagt, wir spielen ja nur 10 Runden, also du kriegst jetzt auch nicht so ja, mega gut. Viel Würfel dazu, es ist immer nur einer, dann willst du halt schon irgendwie 6, 7 rote haben, damit du das Risiko halt minimierst und dann vielleicht mal 5 weiße und nur 2 schwarze hast, mal 7 und dann ballert es halt gescheit rein. So, deswegen, ja, okay, meine Erfahrung so, ist, ja, keiner das, nimmt ja. sich irgendwie 3 rote Würfel und lässt es dann dabei, weil das irgendwie total verschwindet.
Ja gut, das stimmt. Nee, ich habe es auch schon mehrfach gespielt, musste es mehrfach spielen. Nee, so macht es Spaß. Es geht halt so in kleineren Runden. Ich habe es jetzt auch nicht mit 10 Leuten gespielt. Ich glaube, 4 war, glaube ich, oder nee, 5 war, glaube ich, auch das Maximum bei uns. Und ja, dann ging es flott, war schon in Ordnung. Aber ich bin immer sehr frustriert, weil alleine wenn du den gelben Würfel und du nie anfängst, weil du dann nur diesen einen einzigen gelben Würfel hast.
Der kann dir ja theoretisch auch geklaut werden, ne? Das ist ja auch nicht verboten. Du kannst ja auch Leute wirklich richtig reinfahren, wenn du das willst und Aggro spielst. Du kannst ja auch Leuten einfach den gelben Würfel da wegklauen. Das geht auch. Dann sind
komplett
die halt immer
letzter. Lassen. Ja, stimmt. Ja, war ich auch dann immer. Also das. Ja. Und das mit dem weißen Würfel immer das hin und her schieben, dann nimmst du dem das weg, dann holt er sich wieder zurück.
Genau, es gibt auch echt, ja, wie du sagst, es gibt so Leertauschaktionen einfach, wo du halt genau weißt, okay, das geht jetzt hin und her und dann war das einfach vollkommen überflüssig.
Anstatt, dass du den dann was wegnimmst, der eh schon so hohe Zahlen hat, nee, du nimmst dem das weg, der dir was weggenommen hat. Das ist irgendwie so wie Lolli wegnehmen. Nee, das fand, ja. Ja, muss man mögen, ist kein schlechtes Ding, aber ich verstehe schon, warum es nicht drauf geht. Das hätte ich jetzt auch nicht wirklich darauf gesehen. Aber ich weiß, das wollten viele auf der Liste sehen. Wäre jetzt auch nicht so meins gewesen. Aber okay, da ist auch jeder anders.
Das war dann, sorry Olli, du darfst sofort, das war dann wieder so ein Punkt, vielleicht ist das jetzt auch irgendwie die falsche Sichtweise so aus meiner Perspektive. Aber da hatte ich halt wieder das Gefühl, Olli, wie bei Deep Regrets damals. Ich habe das halt in vielen verschiedenen Runden ausprobiert, um auf solche Erfahrungen zu kommen. Und dann hatte ich halt das Gefühl, manchmal, die Leute spielen das zweimal, sagen, boah, geil, ganz viele bunte Würfel, mega Spiel und posten das entsprechend. Und da denke ich mir immer, ja, sorry, die müssen doch auch diese Fehler auffallen. Das gibt's doch nicht. Wenn du das ein paar Mal spielst, merkst du das doch.
Ja, ich habe Panda Royale immer noch nicht gespielt. Da hatten wir auch in der Oracle-Folge haben wir ja schon mal drüber geredet, aber habe es immer noch nicht geschafft. Ausprobieren will ich das auf jeden Fall. Ich finde Würfel cool. Deep Regrets, da sagst du was, da kam gerade bei mir die Erweiterung an. Ich habe es nur noch nicht geschafft zu spielen, sonst hätte ich dir zuliebe das heute mitgebracht. Aber,
ich wünsche dir sehr viel Spaß damit. Alles gut.
Und danach zieht's aus. Nein, Quatsch. Ah nee, du mochtest das, ne? Genau.
Ich mag das.
Ja, ich hab's auch gespielt. Ja, aber ich finde, du hast nach einer Partie fast alles gesehen.
Super. Lass uns das fast nicht aufmachen.
Jetzt. Okay, machen wir nicht. Nein. Okay, wir sind ja bei Panda Royale. Du kannst die Eckdaten noch gerne nennen.
Genau, die habe ich natürlich auch dabei. Also Panda Royale ist ursprünglich erschienen bei Last Night Games. Das ist jetzt im Deutschen aber beim Spiel Das Verlag. Also heißt einfach Spiel Das. Designerin, ich denke irgendwie Brüder vielleicht oder sowas, Jake Jenny und Nate Jenny, und gezeichnet wurde das dann vom Nate Jenny. Wie gesagt, 2 bis 10 Spielende sind angegeben, ich würde aber tatsächlich nicht mehr als 5 empfehlen. Und ab 8, ja, also man muss da schon ein bisschen rechnen, ne? Also 8 sind Zweitklässler, das geht bis in den 700er Bereich manchmal mit den Punkten, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, da müssen halt die Erwachsenen das vielleicht ausrechnen, aber offiziell ist es ab 8.
Ja. Ja, nee, das stimmt. Ich hab's, glaube, meine Tochter hat das auch einmal mitgespielt. Nee, das ist nicht so ganz ohne. Das stimmt, da musst du immer mitrechnen. Ja, danke dafür. Dann würde ich jetzt mein Spiel vorstellen. Ich habe mich jetzt entschieden, nochmal ein Spiel vorzustellen, was wir schon mal hatten in einer Spielfolge, aber jetzt anlässlich, weil du da bist, Nico. Moon Colony Bloodbath habe ich jetzt rausgesucht. Und weil ich es jetzt auch endlich gespielt habe, weil Phil hatte ja vorher nur drüber geredet. Olli hat es, glaube ich, auch schon gespielt, ne?
Ja.
Ja, okay. Deswegen dachte ich, muss ich jetzt das auch mal spielen und auch was dazu sagen. Ja, zu den Grundmechanismen muss ich ja jetzt soweit nicht mehr großartig dazu sagen. Es ist eigentlich, ja, du baust ja eigentlich schon eine Engine auf, um eigentlich am Ende, was ist es? Um am Ende zu überleben. Weil du suchst dir ja schon die Karten auf, wo die meisten Personen noch drauf sind, damit es auch so lang wie möglich noch rauszögern kannst, dass du stirbst. Weil am Ende stirbst du so oder so, wenn es weitergehen würde. Was ich halt ganz cool fand, also ich gehe jetzt nicht mehr ganz auf diese Mechaniken ein, weil es wurde ja schon mehrfach bei uns im Podcast erwähnt. Aber so, was ich dazu sage zu dem Spiel, es ist mit diesem Ereignisstapel, da kommen ja dann immer wieder Twists, Roboter rein, immer alles, was dich töten kann. Wo ich hier immer noch nicht weiß, es ist ja so schwarzhumorig, warum dich ein Kochroboter killt oder wie er dich killt. Das hätte ich noch cool gefunden, hätte da Flavortext drauf gestanden. Das fehlte mir noch so ein bisschen.
Dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr auf die Empfehlungsliste gekommen, oder?
Wahrscheinlich. Vollkommen egal, wie gesagt, ich hätte noch mit dem Pürierstab oder sowas draufgeschrieben vielleicht.
Ja, genau. Oder giftes Essen gemischt oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, es ist super schnell gespielt und ich habe auch die Zeit mehrfach gestoppt bei den Spielen und es kommt auf jeden Fall auch mit der Zeit hin. Man denkt eigentlich, man spielt jetzt so schön erstmal los und dann fängst du erst an. Also das war das erste Spiel, das war mein größter Frustmoment, glaube ich. Ich dachte so, ja komm hier, cool, du baust hier ein Deck auf.
und dann baust das alles aus, dann hast du über Bevölkerung, ja, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann ging es los. 8 Bevölkerung weniger. Und du hast ja am Anfang eigentlich schon einiges an Bevölkerung, aber dann geht das rucki zucki, dass die immer weiter runtergehen. Und hier muss man ja sagen, du hast dann die Kartenauslage und da ist ja auch Bevölkerung drauf. Und du kannst dann immer mehr Karten ablegen, um die Bevölkerung dann auszugleichen und wieder zu bekommen dazu. Das fand ich ganz cool gemacht, aber es tut so in der Seele weh, wenn du das alles wieder abreißt. Du hast dann so eine funktionierende Engine vor dir stehen und dann wird es immer weniger. Und deswegen hat mich das sehr zwiegespalten zurückgelassen, dieses Spiel. Weil einerseits ist es ganz cool, weil es super schnell runtergezockt ist und dieser schwarze Humor dabei und dass man da immer mehr versucht, eigentlich nur zu überleben, so lange wie es geht. Und andererseits dachte ich so, boah, weiß ich nicht, das ist so destruktiv für mich. Das hat, es kommt, glaube ich, auf den Tag an, aber an manchen Tagen hat mich das fertig gemacht. Ich habe es mir extra ausgeliehen, also das hatte eine Freundin mitgebracht. Grüße gehen raus an die liebe Becky. Die hat es dann mir hier gelassen, damit ich es noch öfter spielen konnte. Und dann habe ich es auch gleich mehrfach noch auf den Tisch gebracht und ja. Jetzt mittlerweile weiß ich, wie ich spielen muss, damit es nicht ganz so frustrierend ist. Man muss halt einfach die großen Karten und gucken, dass die Kosten der Karten nicht halt diesen Kosten-Nutzen-Faktor übersteigen. Also sprich die Bevölkerung vielleicht. Und am Ende immer so eher weniger ausgeben, aber viel Bevölkerung noch dafür bekommen, sodass du das so ein bisschen ausgleichen kannst.
Gibt's hier direkt den Strategy Guide schon dazu?
Ja, den gibt's gleich dazu. Ja, weil, ne, wurde ja schon öfters erklärt, das Spiel. Für mich auf jeden Fall ein Spiel, was interessant ist, muss ich in der Hinsicht sagen. Und nicht schlecht. Ich verstehe, warum es drauf ist auf der Liste. Aber ich finde es schon hart. Also jeder, der, ob das dann, obwohl ich auch gesagt habe, ich hatte ja jetzt dann auch mit mehreren Leuten und auch mit jetzt letztens in der Spielrunde hatten wir überlegt, wer von den dreien gewinnen könnte. Und ich hätte jetzt Moon Colony gesagt. Also das ist jetzt mein Tipp, ne? Du musst jetzt nichts dazu sagen, Nico, alles gut.
Das kann er ja gar nicht.
Genau, weil der Gag ist ja, ich weiß es selber noch nicht. Erstens probiere ich gerade selber noch aus und die anderen 13 machen das auch alle noch. Ich kann es dir bis zum Preisverleihungsabend tatsächlich nicht sagen.
Dann laden wir dich nochmal ein oder sagst du, warum du es auf die Liste gepackt hast oder nicht.
Habe ich ja vielleicht gar nicht, ja eben, genau.
Wer ja, genau, schon. Deswegen. Ja, auf jeden Fall ein cooles Ding in der Hinsicht. Jetzt, am Anfang hätte ich es am liebsten verbrannt. Jetzt finde ich es cool. Ist es mal ein interessanter Mechanismus, mal eine andere Richtung. Und ja gut, ist von dem Designer, ne, von Dominion. Ich mag Dominion, das ganze Regal ist voller Dominion. Hier funktioniert ja, das ist ja dasselbe Prinzip eigentlich. Dominion kannst du auch kaputt machen, wenn du immer die eine Strategie fährst. Egal welche Erweiterung du reinsetzt, du schaffst es nicht gegen diese Geld, einfach nur Geld zu scheffeln und dann fertig. Also da musst du auch manchmal dann schon wirklich die guten Karten und so auf der Hand haben. Aber ich mag es trotzdem. Es ist hier im Regal und jetzt hat es mich mittlerweile auch überzeugt, Moon Colony. Deswegen sage ich, kann ich verstehen. Jo, das war so mein Ding, Teil dazu. Deswegen ist es ein bisschen kürzer. Ich sage jetzt noch die Eckdaten. Oder wollt ihr noch was dazu sagen?
Ich kann auf jeden Fall gerne noch was dazu sagen. Ich
ja, dann auch noch was raus dazu sagen. Dann auch beide noch was dazu raus.
Ja, gerne, das wäre bitte.
Ja, also wir haben ja in der Orakel-Folge auch schon drüber gesprochen. Ich mag es total gerne, immer noch, auch einfach, dass es sich so flott spielt. Ich finde das optisch ziemlich, ziemlich cool. Ich mag diesen Zeichenstil total cool und ich fand es super, dass es auf der Liste gelandet ist. Ich hatte mir, war das sogar unter meinen 3 Tipps, das kann ich gerade gar nicht mehr genau erinnern. Weil da ja einige sagten, oh, mit dem Thema, das können sie sich nicht vorstellen. Ich finde es total cool. Ich weiß nicht genau, wie der Langspielreiz ist, aber ehrlicherweise spiele ich Spiele oft gar nicht so oft, dass ich das überhaupt entdecke. Also bisher macht es mir super viel Spaß. Es gibt nur eine einzige Sache, die mich aufregt, das ist das Insert, weil ich ein Hochkantlagerer bin und dann ist das ein absolutes Desaster, weil du oben hast du noch so 1 Zentimeter Luft und dann ist da so ein Tiefziehteil drin und dann fliegt der ganze Krempel halt einfach in der Box rum. Ja, aber ansonsten finde ich ein sehr guter Pick.
Ja, nee, das stimmt. Das muss ich übrigens auch bemängeln. Das ist mir auch als erstes aufgefallen, aber da es nicht mein Spiel ist, war es mir dann egal. Ich habe es dann einfach so hingelegt und gebe es nächstes Mal wieder weg. Aber das habe ich auch. Ist mir als erstes aufgefallen. Normalerweise legst du ja manchmal dann noch so diese Papp, wo die Papptoken drin sind, drunter. aber das reicht nicht, um hochzukommen, dass das eine Ebene wird.
Ja. Ich wüsste auch gar nicht, worunter ich das drunter legen soll, weil ich tatsächlich, jetzt mache ich mich unbeliebt, eigentlich so gut wie in allen dieser Spiele das Insert wegschmeiße und einfach alles in den Zipbeutel lege und dann in die Schachtel reinpacke. Da fällt dann auch nichts rum. Also bei mir sind diese typischen Tiefziehplastikteile meistens ziemlich schnell raus aus dem Spiel. Brauche ich eigentlich gar nicht.
Das ist hier wahrscheinlich auch der bessere Weg bei denen. Ja.
Ja, dann zum Spiel selber. Also erstmal finde ich übrigens da auch sehr spannend, dass gesagt wird, oh, das war, dass man sich das traut und so. Sonst heißt es immer, ihr müsst den Leuten nochmal was zutrauen. Und jetzt heißt es auf einmal, beim Thema, das ist aber irgendwie spannend. Ist auch eigentlich gar nicht so richtig. Ich habe mir jetzt mal nur drei rausgeschrieben. Also es war ja auf der Empfehlungsliste durchaus schon mal ein Blood Rage drauf, ein Jaws of the Lion von Gloomhaven oder nominiert war sogar King's Dilemma. Da hat man auch abgestimmt, ob man Prostitution in seiner Stadt einführt und so weiter. Also auch hier würde ich sagen, das Thema ist eine nette Sache, aber es geht erstmal ums Spiel. Und das gefällt mir ja auch total gut, weil ich habe mich erstmal erinnert gefühlt an tatsächlich sowas wie Far Cry sage ich schon. Das ist Computerspiel, Far Away wollte ich natürlich sagen, von Cosmos. Oder Volles Fass Voraus gab es bei Zoch oder Reworld bei Eggert damals, wo du ja im Prinzip Sachen im Spiel in zwei Richtungen machst, also einmal so rum und dann andersrum, wo du im Spiel diesen Bruch hast und auf einmal geht alles rückwärts und du hast die gleichen Entscheidungen. Meistens, zumindest bei Faraway, ist jetzt keine Entscheidung mehr, da musst du nur werten, aber du hast dann quasi die gleiche Entscheidung wie auf dem Hinweg, auf dem Rückweg nochmal, aber es kommt vielleicht auf ein anderes Timing an als beim Hinlegen. Finde ich super klasse als Mechanismus und dann finde ich es einfach, ich finde es einfach als Kulturgut mal total spannend, dieses Spiel, weil ich lese das einfach total als ein Satireprodukt auf unsere aktuelle Zeit und ich finde, sowas soll dann schon irgendwie auch mal gewürdigt werden, meiner Meinung nach. Allein diese menschliche Hybris, dieser Größenwahn, von dem du ja vorher noch gesprochen hast, dass du sagst, ja komm, wir fangen jetzt einfach mal an, wird doch alles irgendwie schief gehen, Klimawandel, naja, hier ist noch nicht so warm, ich mache jetzt noch nichts dagegen oder sonstige Sachen, die du dir irgendwie, der Krieg, der ist ja woanders, keine Ahnung, ne, wird schon alles glatt laufen. Ja, und dann irgendwann merkst du, scheiße, mit der Haltung irgendwie läuft doch nicht alles glatt, weil spätestens ab Runde 3 fliegt mir die ganze Soße hier so ein bisschen um die Ohren. Und super unterstützt übrigens durch diese optische Gestaltung halt natürlich, ne, dieser 60s-Look und dann, also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dann kommt ja irgendwann auch noch diese Meta-Ebene rein, dass für dich dann ab der zweiten, dritten Partie Menschen wirklich ein bisschen eine Ressource werden. Also vorher denkst du vielleicht noch, ah, jetzt sterben wieder 8 Leute. Aber irgendwann sitzt du da rum wie, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber sitzt du da rum wie Putin und schickst halt noch 10.000 Leute an die Front, weil ich brauche die halt da gerade jetzt. Ne? Das ist genau das, was du sagst. Ich baue jetzt die Häuser nur, damit die Leute halt da sind. Wie egal einem dann auch, also irgendwann, meine Erfahrung zumindest, dann die Leute als Ressource auch werden und du dann echt wie so ein Größenwahnsinniger dann halt da, wie gesagt, deine Leute einfach versuchst zu holen, damit du sie gleich wieder über die Wupper schicken kannst. Deswegen, also ich finde es spielerisch total interessant, auch weil eigentlich ja immer nur zwei unterschiedliche neue Karten reinkommen über diese Twists. Und es ist super faszinierend zu sehen, wie bei dem an sich immer gleichen Korsett, was man relativ schnell drauf hat, sich das dann trotzdem irgendwie immer anders spielt, weil es tatsächlich zwar nur so eine Nuance ist, aber immer eine andere Gewichtung, eine andere Unwucht irgendwie in dieses System reinkommt. Finde ich also spielerisch total interessant und wie gesagt, ich finde es auf dieser Satire-Zeit-Kommentarebene auch total witzig und spannend.
Habt ihr es schon mal durchgeschafft? Nico, du wahrscheinlich schon, du hast es wahrscheinlich
einmal.
Schon relativ oft. Ja, ich noch nicht.
Ja, ich habe schon irgendwie 15, 16 Partien, aber ich habe es einmal, habe ich es bis zum Level 13 geschafft. Quasi. Ja.
Nee, ich nicht. Vorher kaputt. Ja, sehr cool. Achso, ja, dann haue ich mal die Eckdaten raus. 1 bis 5 Spieler, 45 bis 90 Minuten, ab 14 Jahren drin, steht hier. Schwierigkeit 2,13. Ja, Komplexität. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Designer ist Donald X. Vaccarino.
Ja, Vaccarino ist Amerikaner, genau.
Vaccarino, okay. Artist Franz Vohwinkel.
Ja, das, ach genau, gut, dass du es vorliest. Das finde ich nämlich zum Beispiel auch super spannend. Hätte ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkannt, dass das ein Franz Vohwinkel ist tatsächlich.
Nee.
Ja, finde ich sehr witzig. Und ja, vielleicht und, auch noch Fun Fact nebenbei für die Hörenden, das ist das erste Spiel, was Alea tatsächlich jemals lokalisiert hat, nur.
Okay.
Um das auch mal zu erwähnen zu haben. So.
Ja. Also ja, 1 von 2, oder? Die haben ja auch dieses Propolis oder so.
Ja, jetzt halt in dem Jahrgang quasi sind, genau, die zwei sind ja quasi gleichzeitig rausgekommen.
Genau.
Aber es ist halt nicht aus der eigenen Redaktion quasi, was ja früher mit Stefan Brück oder so immer der Fall war. Mhm.
Und obwohl es Alea ist, ist es gar nicht so hässlich. Nein, Quatsch.
Das ist ja auch so eine Mehr wie Bielefeld gibt es gar nicht. Also.
Ja, es ist auch immer Geschmackssache, ne? Und liegt im Auge des Betrachters. Und wenn nicht, kommt halt irgendwann Awaken Realms und macht schön.
Ja.
So, okay, dann gehen wir zum nächsten Spiel von Olli.
Ja, ich habe noch Nokosu Dice dabei. Original ist das schon 10 Jahre alt, habe ich gesehen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich glaube, das wird dann vor 2 Jahren oder sowas nochmal neu aufgelegt und war dann auch vor 2 Jahren in Essen ein ziemlicher Hype und da irgendwie ratzifatzi schnell ausverkauft. Ich habe es mir dann letztes Jahr in Essen geschnappt und ja, es ist ein Stichspiel. Ich spiele ja ziemlich gerne Stichspiele. Und das hat einige Besonderheiten. Und zwar hast du hier auch Würfel dabei in den verschiedenen Farben. Und die Würfel werden am Anfang gerollt und dann gedraftet. Und die benutzt du dann wie Spielkarten. Also die haben eben auch genau dieselben Farben und die Zahlen drauf. Und dann kommen aber noch so ein paar Besonderheiten da rein. Und zwar, es bleibt immer ein Würfel bei dem Draft am Ende übrig. Und der legt dann fest, was Trumpf ist. Und Trumpf ist dann nicht nur die Farbe des Würfels, sondern auch die Zahl. Also wenn die gelbe 5 da liegen bleibt, dann ist eben, sind alle gelben Karten Trumpf, aber auch alle Fünfer. Und dann gibt es halt nochmal so eine Reihenfolge. Jetzt muss ich gucken, ob ich das zusammenkriege. Ist halt klar, am höherwertigsten sind dann die gelben Fünfer. Und dann kommen, glaube ich, alle Fünfer und dann kommen alle gelben. Und das ist schon mal der eine Twist und das, dann spielt man halt eben ein ganz normales Stichspiel. Für jeden Stich bekommt man eben einen Punkt und du kannst am Ende dann nochmal fette 10 extra Punkte bekommen, wenn der letzte Würfel, also die Würfel legst du auf so ein Board, die Karten hast du auf der Hand, du kannst dich dann immer entscheiden. Du musst eben auch wie ganz normal beim Stichspiel dann eben bekennen, wenn du nicht bekennen kannst, kannst du trumpfen und so weiter und so fort. Am Ende bleibt, muss genau ein Würfel übrig bleiben, also den letzten Würfel, den du noch auf deinem Board hast, darfst du nicht spielen. Und wenn du dann es schaffst, die Zahl auf dem Würfel, dass das die Anzahl deiner Stiche ist, dann kriegst du nochmal 10 extra Punkte. Und ich habe das gehört oder das, mir wurde es dann halt erklärt und dann dachte ich, ah fuck, oh nee, das, sowas mag ich nicht. Ich mag eigentlich lieber, wenn Stichspiele so plain sind, so, also mit so ein bisschen was extra oder so, aber nicht, wenn die so völlig abgefahren sind. Und hier dachte ich, ja scheiße, da muss ich jetzt beim Draften dann schon irgendwie gucken, dass ich darauf hinarbeite, was wird denn jetzt hier Trumpf? Und da muss ich gucken, dass ich die Würfel habe, dass ich am Ende dann meine, die Anzahl meiner Stiche treffe oder so. Aber so musst du das eigentlich gar nicht spielen. Wir haben das dann einfach mal so, ja, du spielst es so vor dich hin, du guckst vielleicht beim Draften, dass du verschiedene Zahlen hast und da so ein bisschen flexibel so sein bei der Anzahl der Stiche und dann halt während der Partie, dann musst du irgendwann so aufpassen, okay, kann ich das jetzt schaffen, dass ich eben diese Zahl treffe mit der Anzahl meiner Stiche? Das hat mir richtig viel Bock gemacht dann. Ich dachte, am Anfang war das so ein bisschen overwhelming für ein Stichspiel eben, aber macht dann echt Lust und hat so einige neue Twists, die echt Bock machen. Wie sieht es da bei euch aus?
Ich habe schon mal gesehen, also auf der, es gab schon mal auf der Messe, habe ich es auf jeden Fall schon mal gesehen. Also das Cover sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe es aber selber noch nicht gespielt. Aber das liegt aber wahrscheinlich daran, weil wir Stichspiele nie so bei mir so hoch im Kurs sind.
Ich wusste. Ja.
Ist einfach so. Kooperative Stichspiele gehen immer noch ganz gut.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe es nur einmal gespielt bisher. Liebe Grüße an Daphne und Fabian vom Podcast Better Late Than Never. Der hat es nämlich mal dabei gehabt, als er bei mir zu Besuch war. Ist aber schon ein bisschen her, es war kurz nach der Messe damals. Ich habe aber natürlich mitgekriegt, dass es die letzten Jahre immer irgendwie Erwähnung findet. Ich glaube auch, man muss da keine Angst haben, der wird nächstes Jahr wieder seine 1-2.000 Stück dabei haben, so wie jedes Jahr, denke ich. Also da gibt es keine Bedenken, dass das irgendwann mal ausverkauft ist, glaube ich. Also halt im Notfall muss man halt wieder ein Jahr warten. Und ich kann mich erinnern, dass ich das auf jeden Fall auch clever fand. Es ist jetzt nicht so ein Stichspiel-Klopper, wie du gerade sagst. Man muss da schon halt nachdenken, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das, finde ich, macht es dann tatsächlich eigentlich ganz interessant. Ich kann wirklich jetzt, es war eine Partie, ich kann überhaupt nichts Sinnvolles dazu sagen, außer dass ich mich daran erinnere, diese Entscheidung halt mit dem, welcher Würfel ist der letzte und so, fand ich total spannend. Hätte ich das hier bei mir selber, hätte ich es wahrscheinlich auch noch weitergespielt und weitere Partien ausprobiert, weil es hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Aber das war es halt tatsächlich leider von mir dazu.
Ja, Dann kann ich ja direkt zu den... Achso, du willst doch noch was sagen? Ja,
ja, mir fällt gerade ein, ich habe das doch schon gespielt.
Aha.
Das hatte auch eine Freundin dabei, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Das ist sagen, der hat einen prägenden Eindruck hinterlassen.
Ja, scheinbar. Aber mir kommt es gerade sehr bekannt vor. Ich habe mir das alles jetzt nochmal angeguckt auf BGG. Doch, ich habe das schon gespielt, aber irgendwie hat es nicht so den Eindruck hinterlassen bei mir.
Gut, aber deine Meinung zählt dann nicht, wenn du eh Stichspiel-Verächter bist.
Ja, genau, deswegen. Hört nicht auf mich bei Stichspiel. Außer wenn ich Stichspiele dann mag, dann müssen sie gut sein, ein Gott.
Wobei wir dann auch aus unterschiedlichen Lagern kommen, Nico. Du erzählst ja immer, du hast viel geschafkopft. Ich war eher der Skater.
Mhm. Ja. Kenne ich natürlich auch, aber bin ich bei beiden nicht so gut.
Gut, ja, Eckdaten. 3 bis 5 Spieler, spielt so, sich so in 45 bis 60 Minuten. Die brauchst du auch tatsächlich, weil man spielt dann eben 5 Runden und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ab 10 Jahre, ein Weight von 2,0. Ja, wenn man dann mal drin ist, wie gesagt, am Anfang hat man so das Gefühl, man muss das vielleicht überdenken, das muss man dann aber gar nicht. Das ist aber jetzt persönlich vielleicht ein bisschen höher gesehen, schon vom Weight her. Und ja, was Designer und sowas angeht, da kann ich ja jetzt nur ins Fettnäpfchen treten. Yusuke Matsumoto und der Artist Sai Beppu. Und der Verlag ist Endgames, ist ein japanischer Verlag. Die hatten dann letztes Jahr konnte man das schon ganz gut bekommen. Ich habe es mir, glaube ich, auch erst am 2. oder 3. Tag dann da geholt. Da war aber auch immer eine Riesenschlange bei dem Verlag, weil die da dieses Ghostlift hatten. Das ist auch von denen.
Was gar nicht so schlecht ist, das fand ich ganz gut. Das habe ich jetzt auch
sogar gespielt. Das habe ich noch nicht gespielt.
Fand ich ganz interessant. Also, war auch simpel, also im Aufbau. So, ich bin eher das simple Gemüt. Quatsch. Gleich mit meinem letzten Spiel nicht, aber okay. Ja, dann bin ich jetzt natürlich auf das Spiel von Nico sehr gespannt, was jetzt kommt.
Ist das so? Okay. Also ich habe noch auf jeden Fall auch einen heißen Liebling der Spieleszene in den letzten Wochen dabei, nämlich God 5, das von Johan Levé und ist im Original bei Blue Orange erschienen. Bei uns ist es im Vertrieb von Asmodee und es ist ein wirklich total familientaugliches Deduktionsspiel, denn wir versuchen für 5 verschiedene Farben rauszukriegen, welche Zahl habe ich denn in dieser Farbe. Dafür hat jeder hinter einem Sichtschirm ein persönliches Tableau. Da stehen diese 5 Leisten in den Farben drauf mit den entsprechenden Zahlen. Und in der Mitte zwischen uns liegen ganz viele, naja, Plastik ist es nicht. Es ist dieses, wer es kennt, Azul-Spielsteine-Material. Also es fühlt sich einfach wertig an, wenn man das in die Hand nimmt. Und da ziehe ich mir dann zufällig welche, ohne sie mir selber anzugucken, die für mich gelten. Die stelle ich dann also mit der Zahl nach vorne, sodass alle anderen sie sehen können, vor mich hin. Ich sehe nur den Rücken und weiß, das ist jetzt im Prinzip mein Code, den ich rausfinden muss. Bisschen vielleicht vergleichbar, wer es von ganz früher kennt, noch so Mastermind, ne, mit diesen Nupsis, die man vor sich hat. Und dann muss ich irgendwie rauskriegen über Deduktion, ja, welche Reihenfolge habe ich da. So ist es hier mit den Zahlen. Ich weiß halt aber durch das Hinstellen schon, ganz links ist die kleinste, ganz rechts ist die größte. Das hilft mir dann später auch was rauszufinden. So, wenn ich jetzt dran bin, kann ich genau eine von 2 Sachen machen. Ich nehme eine von den Chips da in der Mitte. Es liegen auch schon immer 6 offen. Also ich kann schon immer ein bisschen überlegen, welchen möchte ich gleich nehmen. Davon nehme ich mir jetzt einen und sage jetzt entweder, sortiere mir hier in der Leiste, die ich da vor mir habe, diese Zahl mal an die richtige Stelle ein. Dadurch kriege ich natürlich eine Info darüber, die kleiner sind, sind die Farben, die größer sind von der Zahl her, sind die Farben. Oder ich kann sagen, sag mir doch bitte mal, ob auf diesem Zahlenstein, genauso wie auf einem anderen Stein, 1, 2 oder 3 so kleine Pünktchen drauf sind. Also da gibt es Steine, die haben einen Punkt, es gibt welche, die haben 2 und manche haben 3. Und das ist dann auch über die Zahlen noch ganz gut verteilt, so gleichmäßig. Und dadurch kann ich dann zum Beispiel auch sagen, hat denn dieser Stein hier vor mir, meine Grün, hat ja auch 3 Punkte wie der, den ich gerade genommen habe. Und dann heißt es halt entweder ja oder nein und dadurch kann ich auf meinem Zettel auch wieder ganz viel ausschließen. Und dann geht es einfach nur darum, als erste Person am Tisch zu sagen, nee, God 5 sagt man nicht, sondern 5, irgendwas Deutsches, sowas Komisches.
Ich habe 5.
Nee, ich weiß es nicht.
Nee, eben nicht, aber es ist, ja genau, es ist irgendein deutscher Satz, komischerweise, weil das Spiel ja auch God 5 heißt, ja, das war, ja.
Ja, wir haben dann irgendwann Bingo gesagt. Hauptsache, man teilt den anderen irgendwie mit, dass man jetzt halt eben denkt, man hat die richtige Kombination und dann wird aufgedeckt. Das kann ich auch im Zug machen, wenn ich gar nicht dran bin. Also von irgendjemand anderem im Zug. Also es ist ein Wettrennen. Und dieses Deduzieren ist an sich wirklich nett und macht auch wirklich Spaß wegen diesem Material. So, man hat da wirklich Lust und kriegt eigentlich fast muss ich gleich schon mal betonen, fast bei jedem Zug eine Info. Ich habe aber tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen. Das kann jetzt was total Persönliches sein, möglicherweise bei diesem Spiel. Und ich finde, dass es da manchmal einen Glücksfaktor gibt, passt nicht zu diesem Genre. Denn für mich persönlich im Deduktionsspiel möchte ich gewinnen, weil ich einfach cleverer war als du. Ich möchte, sorry, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen schlechte Gewinnermentalität, aber ich möchte am Schluss schon sagen können, ey, ich habe gewonnen, weil ich habe das gerade ein bisschen besser ausgecheckt als du. Es gibt aber leider bei God 5 Situationen, da möchte ich gerne irgendeine Information prüfen. Ich habe noch 2 oder 3 Zahlen in Rot und ich weiß genau, ich müsste jetzt irgendwas Spezielles prüfen und es kommen ums Verrecken 1, 2, 3 Runden lang nicht die passenden Steine. Das muss nicht oft passieren, aber es gibt Situationen, da passiert das einfach tatsächlich. Und das, ich sag's jetzt mal auf Denglisch, das fuckt halt einfach dann ab, muss man sagen. Man weiß genau, ich bräuchte noch eine Info, ich kann sie nicht erfragen, deswegen kann ich jetzt nicht Schluss machen. Und währenddessen kriegen die anderen noch 2, 3 Runden Info und dann sagt auf einmal irgendjemand anders vor mir, God 5, einfach weil er halt Glück beim Ziehen hatte. Wie gesagt, passiert nicht oft, aber dann kommt man sich schon ein bisschen vor, es ist ein Wettrennen, als würden wir einen 100-Meter-Lauf machen und einer von uns hat noch 10 Wassergräben in der Mitte und die anderen nicht. So, einfach weil wir vorher ausgelost haben, wer läuft auf welcher Lane jetzt in diesem Rennen oder so. Ich möchte dann schon halt einfach durchrennen, wenn ich das irgendwie hinkriege und versuchen, das dann deduktiv zu lösen. Und dann kommt auch noch dazu, dass das Spiel ein sehr starkes Gefälle haben kann. Natürlich versteht jeder, was er machen muss. Aber frag bitte nicht, wie oft ich irgendwelchen Leuten nach dem Spiel auf dem Zettel noch gesagt habe, ey, guck mal, mit der Info hättest du die 3 Zahlen schon längst ausschließen können. Warum hast du die eigentlich nicht weggestrichen? Das sind doch die, die wir immer aufgedeckt haben. Ach so, ja stimmt, die sollte ich eigentlich auch immer wegmachen, clevererweise. Also es gibt halt einfach Leute, die kommen damit ein bisschen weniger gut klar als andere, was ja an sich vollkommen okay ist, das werfe ich dem Spiel nicht vor. Aber es führt halt dazu, dass du bei einer heterogenen Gruppe da schon deutliche Spielunterschiede merkst, dass manche halt 5 Dinger schon haben und einer sagt, was, ich habe gerade mal eine, wie hast du das überhaupt hingekriegt? Und dann guckst du nach und siehst, ja, die Person hätte eigentlich auch schon 3 oder 4 Zahlen safe haben können. Deswegen, es ist total nett, ich verstehe, dass einem das Spaß macht. Bei mir hat sich's tatsächlich jetzt nicht lang gehalten, auch weil du irgendwann ein Gefühl dafür entwickelst, welche Fragen du am besten stellst. Also es gibt dann schon, trotz dieses Glücksfaktors, trotzdem gibt es so einen ganz guten Weg, den man eigentlich nehmen sollte, meiner Meinung nach, damit man möglichst schnell an die Infos kommt. Also ich hatte dann, auch wenn es Leute gibt, die da anscheinend 100 Partien schon gespielt haben, nach 10, 12 Partien hatte ich das Gefühl, ich mache jetzt irgendwie immer das Gleiche. Also ich erlebe nichts Neues. Ich habe keine andere Emotion. Und deswegen, wie gesagt, ich kann es vollkommen nachvollziehen, verstehen, dass es gerade gut ankommt. Aber es ist halt einfach, glaube ich, kein Dauerbrenner. Ich würde gerne mal den Lackmustest nächstes Jahr machen, ob nächstes Jahr im Mai viele Leute noch God 5 spielen.
Ja.
Ja, möchtest du erst, Olli? Ja, hau du erst.
Ich kann mal starten.
Ich rede länger drüber, deswegen.
Ja, okay. Ich kann mal starten. Es war ja quasi, als wir unsere Orakelfolge gemacht haben, da hattest du das ja dann reingebracht, Basti. Ich weiß gar nicht, ob Phil da schon gespielt hat. Daraufhin habe ich es mir gekauft. Und am Anfang fand ich es mega geil. Und hat mir super gefallen, weil ich es dann auch mit meinem Sohn, der wird jetzt 9, gespielt habe. Aber es sind ein paar echt richtige Punkte von dir, Nico. Also zum einen hat er halt einfach keine Chance gegen mich. Der gewinnt das halt nicht. Das macht ihm trotzdem Bock. Oder ich habe ihn da dann tatsächlich auch mal so ein bisschen mal rankommen lassen. Und ich glaube, das ist für ihn ja so eine ganz coole Übung, um die Sachen da so zu deduzieren. Aber der hat halt einfach da erstmal keine Chance. Dieser Glücksanteil, das wäre doch sowas, was mir egal ist. Das dauert ja einfach nicht so lange. Aber ich sehe auch diesen Abnutzungsfaktor. Mir hat es halt auch von Partie zu Partie dann auch weniger Lust gemacht, auch wenn ich es in anderen Runden gespielt habe, weil du machst halt schon irgendwie, du hast da so eine Taktik. Und ich finde, du hast einen extremen Startspielervorteil. Weil das entwickelt sich total, ja, schon alles so in eine Richtung und dann ist das so diese eine Runde, weißt du, okay, jetzt wird einer lösen und wenn du dann eben der Stadtspieler, dann hast du dieses einmal mehr, wo du dann oft schneller bist. Ja,
ja, das stimmt, so. Habe ich vergessen, aber du hast vollkommen recht, Stadtspieler ist, hat auf jeden Fall einen Vorteil bei dem Spiel.
Hm? Ja.
Ja, ich persönlich liebe es immer noch und ich habe jetzt, glaube ich, Moment, ja, noch nicht ganz 100, aber fast. Ich bin nah dran.
Okay.
Partien und ich habe das auch, das habe ich wirklich, man sagt ja auch immer, ne, man spielt das ja meistens nur in den Runden, wo nicht wenig Spieler sind, sondern viel Spieler und ne, alle, die das Spiel kennen. Aber ich habe es auch sehr viel mit meinen Arbeitskollegen, die nicht wirklich viel spielen und jetzt gezockt und auch mit anderen und meine Tochter, die echt nicht so ganz so gut in Mathe ist, muss man leider sagen, aber dieses Spiel echt irgendwann wirklich so gut hingekriegt hat, dass mich fast geschlagen hat und meine Frau irgendwann auch geschlagen hat. Und das finde ich schon cool, weil das fand ich halt auch super, in diesem Ganzen diese Entwicklung zu sehen von ihr, dass er am Anfang auch nicht wusste, was du meintest. Ah, was, das kann ich auch noch wegstreichen und das. Aber irgendwann hat sie das dann rausgehabt und hatte das selber alles schon rausgefunden und überhaupt, dass sie, alleine diese Party für sie, dass sie dann schon eine Zahl da stehen hatte und die war auch noch richtig ganz am Anfang, so die ersten Runden. Und dann am Ende konnte sie das erste Mal dann auch sagen, dass sie die 5 hat und dann das lösen konnte. Und das halt kurz bevor meine Frau das sagen konnte und das war für sie das Größte. Und ich hatte das auch hier, ein befreundetes Pärchen war auch hier und die spielen auch nicht so häufig und sie mag auch eigentlich gar nicht so gerne Spiele, da haben wir das auch gespielt und da musste der, ihr Freund oder ihr Mann das sofort kaufen und dann haben sie mir jeden Tag geschrieben, oh hier, wir haben wieder 4 Partien gespielt und solche Geschichten fand ich dann einfach super. Und ich mag es auch jedes Mal wieder. Das ist ein Spiel, da kannst du mich für wecken. Ich spiele es super gerne. Das ist einfach, ich habe das ja damals bei Mischwald auch gehabt, aber nicht immer so innerlich, wo das Gefühl dann auch mitspielt und ich es wirklich sehr gerne spiele und dann auch die Herausforderung suche, es so schnell wie möglich zu schaffen. Und dass ich dann nur 2 Steine vor mir hatte und ich habe alle 5 Zahlen gehabt, das war für mich so dann, ja, wieder schneller.
Das hat er dann aber auch zu viert gespielt.
Damals zu viert gespielt und natürlich hatte ich Glück, dass genau die Zahlen aufgedeckt wurden, dass es für mich passte. Und aber da denke ich auch mit dem Glücksfaktor, ja, das stimmt, das hat es, aber es ist ja auch ein Spiel ab 8, da finde ich, das ist Glücksfaktor immer okay, kann man machen. Und man führt die Leute an Deduktionsspiele ran, finde ich auch nicht schlecht. Also so aus meiner Sicht jetzt gesehen. Und es ist halt schnell gespielt. Du bist in 15 Minuten durch und selbst wenn du mal Glück hast, du bist schon nach 5 Minuten durch oder 10 Minuten durch, dann sagst du einfach, ja komm, dann spielst du noch eins. Das tut nicht weh, das Spiel, und du haust es wieder durch. Ich weiß, dass wir es an dem einen Abend, glaube ich, 10-mal hintereinander gespielt hatten und wir waren noch nicht müde. Dann haben wir nämlich danach ein anderes Spiel gespielt und dann wieder das Spiel. Und das fand ich auch ganz lustig.
Ich will mal ganz kurz noch, ich finde das Spiel jetzt auch nicht kacke. Das war halt nur bei mir am Anfang echt nur mega hoch, wo ich dachte, oh, das ist ja ultra geil. Und jetzt ist das für mich immer noch, ich spiele das immer noch auch gerne, aber das ist hat schon ein bisschen eingebüßt.
Ja gut, das liegt aber auch wieder bei uns, ne? Wir Vielspieler kommen immer wieder was Neues, ne? Das ist ja dann auch wieder noch eine andere Sache. Also das verstehe ich auch. Ich weiß auch nicht, ob ich das in einem Jahr noch, aber im Moment würde ich sagen, ja. Aber das ist halt jetzt gesagt. Wir müssen uns an diese Folge erinnern und dann sage ich in einem Jahr genau, ob ich es noch spiele.
Ich kann das auch vollkommen gut nachvollziehen, was du da alles sagst. Ich sage ja, das hat ein unheimliches Appeal am Anfang. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und interessanterweise hast du ja auch immer schon gesagt, die wenig Spielende oder Leute, die wenig spielen, die finden das super, weil die halt, glaube ich, meiner Meinung nach keinen Vergleich haben. Und wie gesagt, wenn ich kenne ganz viele andere Deduktionsspiele, die auch schnell gespielt sind, wo ich aber trotzdem halt das für mich ein wichtiges Gefühl, ne? Wie gesagt, für mich finde ich, ist schon das Gefühl wichtig bei einem Deduktionsspiel. Ich will das jetzt gewinnen, weil ich es halt schlauer gelöst habe als du und nicht, weil da so ein Glücksfaktor war. Und was für mich immer so ein kleines Totschlagargument ist, ist immer das mit der Spieldauer. Meine Zeit ist relativ kostbar. So, ich möchte auch einfach 15 Minuten nicht verschwenden. Das ist für mich immer so ein bisschen wie in Beziehungen vielleicht. Da fällt der Satz vielleicht auch manchmal, okay, es dauert nur 10 Minuten, aber es ist ja schnell vorbei. So, das will da auch keiner. Warum soll ich das am Spieletisch wollen? Ich hätte dann trotzdem gern 15 Minuten, die mir halt einfach von vorn bis hinten Spaß machen. So, warum soll ich jetzt sagen, gut, im Notfall ist es einfach schnell vorbei. Dann nehme ich halt einfach lieber gleich das, von dem ich weiß, es wird mir Spaß machen.
Aber du siehst ja nicht, dass es schnell vorbei ist. Du denkst ja in den 10 Minuten oder 15 Minuten, dass es noch klappen könnte. Du weißt ja nicht, dass der andere gleich zu Ende ist. Also so
gesehen. In der Beziehung jetzt oder bei dem Spiel? Ich kann jetzt gerade
nicht mehr ganz Spiel, folgen. Bei der Beziehung weiß ich es nicht.
Nee, ich glaube, bei dem kurz gespielt geht es ja darum, nicht, das Spiel ist scheiße, aber scheiße ertrage ich jetzt auch mal 10 Minuten. Es geht ja eher um diesen Glücksfaktor, das Glück logischerweise dann ja auch mal wechselt. Also wenn ich jetzt eine Partie dann mal aus Pech dann verliere, vielleicht gewinne ich dann die nächste. Das ist das, glaube ich, so. Da hast du vollkommen recht, auch für ein Scheißspiel sind 10 Minuten zu viel. Ja,
ja, das stimmt.
Genau, und ein Scheißspiel ist es ja nicht, dem würde ich ja auch widersprechen wollen. Aber ich glaube, es ist halt einfach nicht dieser langlebige Dauerbrenner, den gerade viele noch da drin sehen. Aber ich, keine Ahnung, vielleicht lasse ich mich auch gern eines Besseren belehren.
Ich würde nicht dagegen wetten.
Ja, ich bin gespannt. ob es nächstes Jahr noch so überall zu sehen ist.
Genau, das ist auf jeden Fall God Five von Johan Levé, gestaltet von Mathieu Claus oder auf Französisch dann und Simon Douchy, eben auf Original Französisch Blue Orange und bei uns bei Asmodee. 2 bis 4 Spielende, 15 Minuten ab 8.
Ja, Johan Levé hat ja auch Turing Machine gemacht, ne? Das habe ich zum Beispiel nie gespielt, das war jetzt nicht so mein.
Genau, der hat schon mehrere so Logikrätsel gemacht, auch dieses Archaeologic oder wie das hieß, damals bei Sit-Down, glaube ich. Ja. Das war ja auch
Chronologic.
So hieß es, genau, nicht Archaeologic. Oder gab es die beide?
Nee, Archaeologic gibt es auch. Gibt es beides.
Genau, ja. Genau, also der scheint so ein Deduktionsfan zu sein und jetzt hat er halt die Familienversion mal versucht, aber ja, mir gefallen die anderen halt besser, wo ich, wie gesagt, eher das Gefühl habe, ich habe es selber geschafft.
Ja, gut, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Spiel und das ist ein Spiel, was ich im Moment auch sehr häufig spiele, aber das geht jetzt nicht so schnell. Da ist man eher frustriert, wenn man es nicht lange spielt und am Ende dann zu wenig Punkte hat. Wundersame Wesen von Strohmann habe ich jetzt sehr häufig auf dem Tisch gehabt und ja, es ist ein Engine-Builder mit interessantem Worker-Placer-Mechanismus, finde ich. Weil ich mag diese kleinen Tierchen, die du dann über 2 Felder stellen musst, weil du hast eine große Karte und da kannst du immer angrenzen, also du platzierst deine Tiere, sind das ja, so Drachen.
Pokémon sind das doch, Pokémon.
Okay, da sind es Pokémon. Ja, du hast auch Eier.
Ersatzungsmitglieder sind das, bitte.
Und dann stellst du die da hin und kannst immer angrenzend Ressourcen bekommen. Für die Ressourcen kannst du wirklich Ressourcen kriegen oder du nimmst halt Karten aus dem jeweiligen Terrain, was du dann da hast. Ja, und damit baust du dir dann eine Engine auf, indem du dann halt Karten auch ausspielen kannst. Und diese Karten, ja, haben unterschiedliche Fähigkeiten. Entweder sind es halt Karten, die erst am Ende Punkte bringen. Du hast sofort Effektkarten, wo du wieder Ressourcen zubekommst oder halt wieder Karten ziehen kannst oder ein Kescher. Kescher sind auch ganz lustig, weil du kannst nämlich von angrenzenden Gebieten andere noch zusätzliche Ressourcen oder Fähigkeiten Kescher. Das habe ich bei den ersten Partien gewusst, dass man das kann, aber ich wusste nicht, dass man das immer kann, wenn das Wesen da steht. Kannst du ja jederzeit, wenn du einen Kescher hast, einfach angrenzend keschern. So, weiß ich jetzt, aber ganz am Anfang war das ein bisschen untergegangen. Ja, dann hast du Energiekarten, die bringen dir halt so Effekte, die relativ stark sind. Da musst du halt so eine Energie vorher abgeben, die legst du dann zur Seite. Du kannst sie auch wieder aufladen durch bestimmte andere Karten wieder, um diese Fähigkeiten wieder zu nutzen. Das ist zum Beispiel, du darfst sofort eine Karte kostenlos aus der Auslage spielen, die 3 oder weniger kostet. Solche Sachen. Oder halt, dann gibt es noch Effekt, also Dauereffektkarten. Das heißt, immer wenn du zum Beispiel, wir haben Eier auf dieser Insel, die wir sammeln, die können wir später ausbrüten. Da werden die umgedreht und dann gucken so 2 kleine Augen daraus. Finde ich auch ganz lustig. Und was kommt nämlich von jedem Tierart, gibt es dann halt so Fisch, ein Schmetterling, ein Drache oder so auch als Ei. Weil das sind nämlich dann so Sammeleffekte, die du für Errungenschaften brauchst. Du musst nämlich Mehrheiten sammeln. Also zum Beispiel brauchst du dann 8 Drachenkarten oder 8 Drachen, die nicht ausgebrütet sind. Das heißt, wenn die umgedreht sind, kannst du die Eier in der Hinsicht nicht mehr benutzen. Für die Endwertung zählen die aber. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Aber dann gibt es halt Fähigkeiten, die die Eier wieder umdrehen. Und diese Dauereffektkarten bringen dir dann einen Punkt. Zum Beispiel, wenn du ein Ei spielst oder wenn du ein Ei umdrehst und sowas. Und damit kannst du dich dann halt voran genau basteln. Diese gesamten Effekte und so finde ich super, weil wenn du Errungenschaften erhältst, dann legst du da eine Feder drauf, was dir wieder Punkte bringt. Das ist halt ein typisches Euro-Game, muss man halt sagen. Es triggert alles in sich und dafür bekommst du Pokale. Die Pokale bringen dir dann am Ende auch nochmal 3 Punkte extra und das geht halt so lange, wird dieses Spiel gespielt, bis alle Pokale weg sind. Dann wird die letzte Runde nochmal gespielt, dann können alle bis auf den, der den letzten Pokal genommen hat, noch einen Zug machen und dann ist das Spiel zu Ende und dann kommt es zur Wertung. Was aber noch erwähnt werden muss, es gibt noch so Kapitäne, die du auf diese Wesen setzen kannst. Also jeder hat einen und es gibt ein spezielles Wesen, das hat einen Magneten hinten drauf und das ist alleine schon die coole Funktion, dass der da drauf ploppt und dann sitzt der oben drauf und fällt auch nicht mehr runter. Das ist sehr spielerisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hast du halt nochmal bestimmte Fähigkeiten. Den schaltest du meistens frei. Wenn du die erste Errungenschaft erhältst, dann kannst du den Kapitän freischalten und auf dein Tier setzen. Und wenn du dann dieses Tier einsetzt mit dem Kapitän drauf, dann hast du einen Spezialeffekt, der immer in dem Moment triggert. Ja, und das fand ich auch nochmal ganz nett. Und dann gibt es so ein paar Mini-Erweiterungen. Jetzt kommt ja auch noch eine größere Erweiterung raus. Mit den Mini-Erweiterungen gibt es eine, dann hast du wie bei Preludium Terraforming Mars, dass du halt eine Fähigkeit hast, die du einmal nutzen kannst, entweder ganz am Start oder du nutzt die halt irgendwann im Laufe des Spiels, dass du halt nochmal eine mächtige Aktion machen kannst. Aber die kann ja jeder, also funktioniert das auch wieder ganz gut. Und die zweite Mini-Erweiterung habe ich noch nicht gespielt, die wird als nächstes auf den Tisch kommen, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Ja, und dann kommt ja jetzt auch bald noch eine Erweiterung. Die spielt ja dann im Winter. Also ist auf jeden Fall eine Schneelandschaft. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Kommt auch bei Strohmann Games raus. Und ja, das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall im Moment sehr mag, weil es alles so das macht, was ich mag. Ich weiß, Olli, weiß nicht, ob das was für dich ist. Hast du schon mal gespielt? Ja? Du bist doch stumm.
Ja, ja. Hab ich. Ich mag das auch echt gerne. Ah. Also ich habe da ziemliche, bei diesem Sammeln der Kreaturen halt, wie gesagt, ziemliche Pokémon-Vibes.
Ja, das stimmt. Irgendwie.
Und ja.
Mir gefallen ja auch die Illustrationen ganz. Also ich finde die auch ganz schick gemacht und alles ganz schön designt. Und ich finde, ja stimmt, es gibt ja dann Auffrischungsphase, ne? Das heißt, du holst die alle wieder zurück, deine Tierchen. Und dafür gibt es auch nochmal Karten, die auch in dieser Phase dir nochmal Bonuspunkte bringen. Und das fand ich auch ganz nett. Natürlich gibt es mehr Sofort-Effekt-Karten als alles von diesen Spezialkarten. Aber gut, das ist ja wahrscheinlich dem geschuldet. Finde ich aber cool. Und wir hatten jetzt in der letzten Partie sogar geschafft, den Stapel komplett durchzuspielen, mussten neu mischen und nochmal von vorne durchspielen. Also das heißt, es geht. Man sieht alle Karten, sagen wir es mal so. Es funktioniert.
Nee, mir hat's sehr gut gefallen. Eins dieser Spiele, wo du, also du musst auch wirklich durch die Karten durch, ne? So wie bei Terraforming Mars oder irgendwie sowas. Also du musst durch den Stapel durchkommen, damit du einfach die richtigen Karten für die Situation findest. Deswegen, es passt nicht ganz der Vergleich, aber ich habe mich dann schnell an Seasons erinnert gefühlt. Weiß nicht, ob ihr das kennt von vor 15 Jahren oder so. Mhm. Da hast du auch so Kreaturenkarten und die haben dann auch immer Effekte. Und es ist genau dieses Ding. Also es macht halt einfach mega viel Spaß, diese Kreaturen erstmal anzugucken, weil ich finde die auch total goldig illustriert. Und dann halt die Effekte im richtigen Moment aufeinander abstimmend auszuspielen. War, glaube ich, auch letztes Jahr schon auf meinen persönlichen Tops bei uns im Brettergurken-Podcast. Da war das schon relativ weit oben. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Vielleicht war es sogar die 1. Kann mich gar nicht erinnern. Aber war super, oder ist immer noch ein super Spiel. Spiele ich jetzt gerade auch auf der Boardgame Arena. Es ist jetzt verfügbar ab und zu mal noch nebenbei. Ja. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich würde nur tatsächlich mir wünschen mittlerweile, dass ein paar von den Zielen von diesen Errungenschaften ein bisschen runtergedreht sind. Hoffentlich versteht man, was ich meine. Also es zieht sich sehr lange dahin, das Spiel, und man denkt so, scheiße, ich kriege ja irgendwie gar nichts erfüllt. Und auf einmal macht es dann am Schluss so, und dann sind auf einmal alle Pokale relativ schnell weg. Ich hätte mir gewünscht, es wäre mehr so ein dauerhaftes, also dass die Spannungskurve so ein bisschen kontinuierlicher geht. Ne? Ja. Es ist dann am Schluss auf einmal sehr schnell vorbei und vorher fühlt es sich ein bisschen zäh an. So eine bessere Mischung hätte mir da besser gefallen. Vielleicht hätte man da irgendwie halt machen können, dass man nicht irgendwie 3 und 8 von den Tieren braucht, sondern 2 und 6 oder sowas, keine Ahnung. Dann ist halt das Spiel schneller vorbei, aber es hätte mir, glaube ich, auch gereicht, wenn es schneller vorbei ist, und dafür habe ich ein bisschen besseres Spielgefühl. Aber ansonsten, ich mag das auch total gerne. Ich habe mir dann auch tatsächlich, mache ich nicht oft, die beiden Erweiterungen noch gekauft dann dafür, weil ich einfach das behalten will und auch die Erweiterung ausprobieren möchte.
Nee, das, und bei dir, Olli, hast du auch die Erweiterung?
Ich habe tatsächlich die Erweiterung, aber die habe ich noch nicht ausprobiert.
Ach so.
Ich kaufe mir die Erweiterung ja immer direkt mit.
Ja, stimmt, du holst mir mal alles.
Ja, nee.
Nee, ja, dann komme ich zu den Eckdaten. 1 bis 4 Spieler. Ich habe es jetzt, doch, zu zweit habe ich es gespielt und zu dritt und zu viert. Doch, doch, ich habe es schon. Nur alleine nicht, aber alleine spiele ich eigentlich nie. Deswegen passt das auch ganz gut. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo es am besten läuft. Ich fand, eigentlich ging es in jeder Version ganz gut. Also ich hatte jetzt nie so, dass es irgendwie anders schneller geht oder kürzer oder länger dauert. Kommt natürlich immer drauf an, wie lange die anderen dann nachdenken. Ja. 40 bis 80 Minuten, dann 14 Jahren, 3,03 von schwieriger Komplexität. Designer ist, jetzt kommt es bei mir, Iom und C.W. weiß ich jetzt nicht. Artist ist Sophia Keng und Publisher ist Strohmann Games und Bad Comet ist, glaube ich,
ja, genau,
sonst rausgekommen, ne? Genau.
Da hätte ich jetzt noch eine Abschlussfrage zu dem Spiel, nachdem wir das Spiel an sich besprochen haben. Ich kann mich erinnern, als wir das bei uns besprochen haben, haben wir dann auch gesagt, oh, so ein schönes Cover und so. Aber wir finden es irgendwie blöd, dass der Autor gar nicht auf dem Cover genannt ist. Dann haben wir eine Mail bekommen von Marcel, Strohmann Games eben Marcel, der gemeint hat, ja, es war eigentlich schon eine bewusste Entscheidung von dem Verlag, weil das ja aussieht wie so ein Vivarium, wie so ein Buch über die verschiedenen Lebewesen, die es da so gibt, dass der Autor sich ganz bewusst nicht hat vorne draufschreiben lassen wollen, einfach damit es halt schöner ausschaut. Jetzt ist halt ja die interessante Frage, solche Spiele, die haben jetzt beim Astor eigentlich gar keine Chance mehr, oder? Das ist doch jetzt spannend, weil es ja gar nicht darum ging, respektlos dem Autor gegenüber zu sein, sondern er selber wollte ganz bewusst nicht auf der Schachtel sein. Dadurch könnte er jetzt zum Beispiel in Zukunft den Astor gar nicht mehr gewinnen. Finde ich interessant. Ich bin mal das gespannt, wann so ein Fall irgendwann mal auftritt.
Stimmt.
Das ist tatsächlich interessant, ja. Aber beim Buch steht der Autor doch auch vorne drauf, oder nicht?
Ja, ja, und normalerweise ist ja auch vollkommen richtig. Normalerweise kämpfen die Autorinnen und Autoren ja auch sehr dafür, dass sie da draufstehen. Deswegen ist ja der Gedanke vom Astor eigentlich richtig, finde ich, zu sagen, wir wollen nichts mehr auszeichnen, ja, wo das einfach respektlos weggelassen wird. So Spiele gibt es leider nach wie vor. Interessant finde ich es halt eben nur, wenn es eine bewusste künstlerische quasi Entscheidung der Herausgeber ist, wie man dann irgendwie damit umgehen möchte, bin ich mal gespannt.
Vorher hätte er den Namen schön auch in diese Welt mit einbetten können. Also das hätte man schon verkauft, also fand ich. Aber stimmt.
Ist denn in dem Fall, ist der Autor, ist das denn auch der Verlagsinhaber dann? Oder weiß man das, ob das so irgendwie...
Oh, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Sind es nicht sogar die,
nee, hier steht, auch, die ich Amazonia bin, ich gemacht bin grad, haben? Ja. Ich bin gerade auf BGG. Hier steht, hier operates as an independent designer and independent... Ah, ne. At an independent studio from Far East.
Ja, aber also wie gesagt, Life of the Amazonia war auch bei Bad Comet. Ich glaube, die nehmen ganz normal Autoren unter Vertrag, wie sonst auch.
Ja.
Ist ja so aus. Cool. Ja, ich meine, das Cover sieht natürlich super aus. Das muss man sagen. Sieht auch sehr schön aus.
Ja,
aber
es hätte jetzt ehrlicherweise ja nicht schlechter.
Nein, hätte mich auch nicht gestört.
In der Goldschrift auf der Autor drunter gestanden.
Ja, genau, das stimmt.
Aber ist auch sein gutes Recht, wenn er das selber so möchte, ist ja vollkommen
natürlich. Natürlich.
Ich finde es halt nur spannend, halt aus Sicht einer anderen Jury quasi. Ob man das dann wirklich will, das zu halten, ich meine, muss ja jetzt nicht bei dem Spiel sein, aber dass man sagt, irgendein super Spiel und das können wir uns jetzt einfach nicht da drauf packen, weil es jetzt halt eben diesen Richtlinien widerspricht. Dann obwohl wir wissen, es war freiwillig.
Erst an die wenden und fragen, wie, ob er bewusst weggelassen wurde oder ob er sich dazu entschieden hat. Ich meine, die können ja auch an den Autor rantreten und dann können sie es trotzdem nehmen.
Ja, das kann ich dir aber tatsächlich aus Erfahrung auch sagen, das ist immer eine blöde Situation, wenn du als Jury schon so eine Ahnung hast, oh, das Spiel könnte irgendwie relevant werden, es zeichnet sich eine Mehrheit für irgendwas ab und dann musst du irgendwas nachfragen, sowas ist ja vielleicht in der Vergangenheit mal vorgekommen, sowas wie, es ist gerade ausverkauft, macht ihr nochmal ein Reprint eigentlich oder nicht oder so. Und dann schürst du ja schon Hoffnung, aber du weißt halt noch nicht. Es kann ja sein, dass es halt dann trotzdem irgendwie rausfliegt und dann sagt der Verlag, jetzt haben wir irgendwie nochmal 2000 bestellt und jetzt mal gar nichts. Ist immer blöd irgendwie vor gefällten Entscheidungen. Mhm. Also wie trittst du dann an den Verlag ran ohne, also die sind ja nicht blöd, ne? Die wissen dann auch so, jetzt fragt da jemand von denen, wie ist denn das und das? Das ist immer irgendwie doof.
Ja, das stimmt schon. Ja, gut, dann haben wir unsere gespielt durch. Vielen Dank an euch beide. Vor allem erstmal vielen Dank an dich, Nico, dass du da warst und uns auch nochmal Einblicke
gerne, immer wieder
in die Jury gegeben hast. Und vielen Dank an dich, Olli, dass du auch eingesprungen bist, dass Phil ja jetzt ausgefallen ist. Und liebe Grüße gerne, an gerne. Phil.
Ja, das auf jeden Fall.
Und dann würde ich mich wieder erstmal in eigener Sache jetzt verabschieden. Dann überlasse ich euch das. Danach zum Schluss.
Gibst du willst einfach nur möglichst schnell noch die zweite Halbzeit vom WM-Eröffnungsspiel gucken, weil wir heute nämlich an dem Tag aufnehmen.
Ja, genau, das stimmt. Wie viel steht es eigentlich? Habe ich doch gar nicht mitbekommen.
Ich glaube 1-0 für Mexiko oder sowas zur Halbzeit.
Ich ach, kurz dann ist mein Tipp wenigstens richtig noch. Also. Ja, ich habe ja eine Familientippgruppe. Mein Sohn hat unbedingt gesagt, wir müssen tippen. Deswegen, aber jetzt. Und es geht um
was wir im Urlaub machen und wer darf es bestimmen. Mal gucken, was dann.
Wir auf der Arbeit haben auch eine Tipprunde. Ich habe gleich mal vergessen, mein Ergebnis zu speichern. Das heißt, das erste Spiel zählt schon mal nicht für mich.
Ah. Super. Aber hast du die Bonustipps wenigstens angegeben? Ja, weil ja, nicht, klar, dass die nachher auch nicht mehr funktionieren. Ja, gut. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr hier wart. Dann danke an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und gefallen. Für Kritik und Anregungen sind wir immer offen. Gerne. Und vor allen Dingen auch, was sagt ihr dazu, was wir hier besprochen haben? Welche Spiele habt ihr schon gespielt? Wie findet ihr sie? Geht ihr d'accord mit unserer Meinung oder eher nicht? Haut es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, kommt auch gerne in unsere WhatsApp-Gruppe. Da seid ihr auch gerne gesehen. Da schreiben wir auch immer, was gerade bei uns so auf dem Tisch liegt. Und jetzt im Moment kommt auch dann auch Diskussion zu den Folgen. Da könnt ihr auch immer einfach mich anschreiben, dann schicke ich euch einen Link. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Dann darf Olli als nächstes. Und dann Nico.
Ja, von mir einfach danke, dass ich dabei sein durfte. Hat definitiv Spaß gemacht und ja, hoffe euch da draußen auch. Ciao, ciao.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch auch über Spiele zu sprechen. Interessant, andere Meinungen zu hören, ist es sowieso immer. Bis bald. Gut Brett.
Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge und lasst uns gerne ein Abo da.